Nerdcast, der ultimative Schweizer Podcast für Metal Freaks und Metal Nerds.
Ja, hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Nerdcast. Wir haben versucht zu rechnen und es ist die 22. Folge. Und es ist eine Art Sondersendung, die wir heute machen, zu einem speziellen Anlass. Heute dabei sind nur der Philipp und ich. Wieso nur der Philipp und ich? Wolltest du das gerade erklären?
Wir zwei sind die Glücklichen gewesen aus unserem illustren Grüppli, die Tickets bekommen haben auf magische Art und Weise für das Back to the Beginning Event in Birmingham.
Genau, und was ist das Back to the Beginning? Also wenn du jetzt ein Metal-Fan bist und es nicht weisst, dann muss ich ganz ehrlich sagen, null Punkte. Aber
schwierig,
trotzdem,
ja. Schwierig.
Aber wir würden jetzt trotzdem gerne vielleicht denen auf die Sprünge helfen. Vor etwa 3/4 Jahr ist eine Ankündigung gekommen, dass in Birmingham im Villa Park, das Fußballstadion von Aston Villa, dass dort der allerletzte Gig von Black Sabbath und vom Ozzy wird stattfinden, wo sich die Herren offiziell würden verabschieden. Nochmal muss man fast sagen, weil sie haben ja eine Tour gehabt, The End, das ist glaube ich 2017.
17 ist sie fertig
geworden. Genau, das war eigentlich die letzte Tour gewesen. Und wie es halt heutzutage so ist, macht man halt nochmal eine letzte Runde. Aber ich glaube, ganz so schlimm wie es bei Kiss oder so ist bei Black Sabbath nicht gewesen. Was sie haben wollen, ist, dass sie zu viert, also die Originalmember, die Geezer Butler, Tony Iommi, Bill Ward und der Ozzy, sich so in dieser Urformation können verabschieden. Das ist angekündigt worden, wie gesagt, vor einem 3/4 Jahr und dann sind immer wie mehr Infos dazugekommen, was für Bands denn dort würden spielen. Sehr schnell sind Metallica, Slayer, Alice in Chains, Pantera und so weiter. Das hat sich nach einem Who is Who von der ganzen Metal-Szene eigentlich angehört. Und es ist immer wie wilder und wie crazy geworden und natürlich, wenn du Metal-Fan bist und wenn du grosser Sabbath-Fan oder auch Ozzy-Fan wie ich bin, dann hast du gedacht, hey, Scheiße, das wäre jetzt wirklich ein Jahrhunderterlebnis, um dabei zu sein. Aber ich denke nicht, dass ich eine Chance auf die Tickets würde haben. Wie hast du erfahren vom Event überhaupt?
Also auch über die Vorankündigungen natürlich. Und als ich das erste Mal gehört habe, bin ich ein bisschen skeptisch gewesen, weil ich bin ja schon am allerletzten Sabbath-Konzert gesehen, extra in Birmingham. Und dann habe ich gedacht, ja, eigentlich irgendwie stört mich das fast schon. Auf der anderen Seite, wo ich dann eben gehört habe, dass es Originalbesetzung ist, die ich nie gesehen habe. Ich habe ja Sabbath auch vor 2017 gesehen, aber nie die vier halt, oder? Und das, der ganze Rahmen drumherum, oder, dass sie auch im Villa-Park spielen, im Fußballstadion, wo sie alle eigentlich in Gehdistanz mehr oder weniger aufgewachsen sind, oder? Ja, dann habe ich schon gemerkt, das ist schon etwas Spezielles. Oder? Und wegen dem auch der Name, vielleicht, wenn das die Leute sich gerade fragen, wieso Back to the Beginning. Es ist wirklich die Idee zurück quasi an einen absoluten Ursprung. Oder? Also Birmingham in ihrem Stadtviertel, wo sie aufgewachsen sind. Und zum ersten Mal jetzt auch in ihrem Fußballstadion, wo sie spielen können. Also schließt sich quasi ein riesiger Kreis, einfach 50 plus Jahre später schließt sich der jetzt halt. Oder? Und das habe ich irgendwie schon realisiert, oder das ist schon etwas Spezielles, was da kommt. Und ja, und dann ist halt so die Frage, kommt man überhaupt ein Billett, oder?
Genau. Also ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich seit den knapp 2 Wochen, als ich jetzt zurück bin von dem Birmingham, ich kann immer noch nicht loslaufen von diesem Event. Und das ist für mich persönlich etwas gewesen, wo, sagen wir mal, in der Top 3 drin ist von überhaupt meinen Erlebnissen, die mit Musik zu tun haben. Und teilweise habe ich das Gefühl, es ist vielleicht Platz 1 sogar. Etwas, was ich nie würde hergeben wollen. Das ist so ein unglaublich krasses Erlebnis gewesen. Der ganze Trip an sich, nicht nur das Konzert, also drumherum auch in Birmingham, zu sehen, was dort abgeht und mit den Leuten, mit den Fans von der ganzen Welt, aber da kommen wir auch nachher drauf. Was wir ein bisschen weniger machen wollen, weil das kann man auf YouTube 100-fach nachschauen, wir werden nicht jede Band im Detail besprechen, dann sicher ein bisschen auf die Highlights eingehen und was uns besonders eingefahren ist. Ich glaube, was viel spannender könnte sein für euch, ist so eigentlich das Erlebnis ein bisschen versuchen zu erklären, was wir hatten und vielleicht die speziellen Sachen, die wir erlebt haben, spezielle Begegnungen, absurde Begegnungen und so weiter. Das ist so ein bisschen Ziel. Wir haben uns nicht wahnsinnig vorbereitet, sondern wir machen einfach ein bisschen improvisieren und springen jetzt eigentlich ins kalte Wasser, um versuchen, euch irgendwie aufzuzeigen und zu erklären, wie sich das angefühlt hat. Also, ich glaube, knapp 150'000 Leute haben sich auf dieser Warteschlange tummelt, wo es in Tag X geheißen, jetzt wären die Tickets verfügbar. Ich habe es auch versucht, daheim 2 Laptops offen, ein Handy, keine Chance gehabt. Und habe dann eigentlich damit abgeschlossen, habe gedacht, ja gut, das soll nicht sein, ist mir beim Zepp-Konzert auch noch irgendwie auch schon passiert, ja. Und dann, das klingt jetzt ein bisschen nach einer eigenartigen Story, aber die ist wahr. Aber es kommt sehr viel Name-Dropping. Mein Freund Pascal Braun, mit ihm bin ich sehr lange schon befreundet. Er ist ein Grafiker in Basel, hat viele Plattencover überhaupt gemacht. Er hat viele auch von meinen oder unseren Plattencover gemacht. Auf jeden Fall, der Pascal Braun, der schreibt mir eine Message und fragt mich, ob ich Lust hätte, mit ihm zusammen auf Birmingham zu gehen, das Konzert zu schauen im Golden Circle. Und ich so, what? Und ihm angerufen und gesagt, hey, was läuft? Und ist das die Ernst? Er hat gesagt, ja, es ist die Ernst, weil er ist befreundet mit dem Robert Trujillo von Metallica, der Bassist. Und er hat quasi so wie Gästelistenplätze gehabt in Form von Golden Circle Tickets, die man aber muss zahlen, weil es ist ja ein Charity-Event, da werden wir auch nachher drauf kommen. Und er hat gesagt, ja, es kostet halb fünf. Und er hat gesagt, hey, hör auf, ist egal, 5'000, ich bin dabei, whatever, ich schaue gerade wegen der Flüge und ich tue gerade die Hotel und sowieso und tralala. Hey, ich bin der glücklichste Mensch auf Erde und habe es wirklich nicht können fassen, dass ich halt doch jetzt an das Event gehe. Und ja, dann war eigentlich nur noch Freude, vier Monate. Dann bin ich eigentlich wieder durchgedrückt. Ich habe dann von Sabbatlosen wieder daheim, so viel, dass die Familie gefunden hat, ist jetzt dann gut. Und Ossi und so weiter. Ja, auf jeden Fall hatte ich die Tickets und gewusst, hey, ich werde tatsächlich in diesem Stadion stehen. Und ich habe gewusst, du hast kein Ticket gehabt.
Genau.
Genau, wie ist es denn bei dir gegangen?
Hey, sie haben nicht irgendwie damit abgeschlossen, ja nur. Dann ist halt Pech, ja. Da werden 100'000 wahrscheinlich gehen, schlussendlich. Und es hat halt 40'000 Tickets ungefähr. Und dann haben wir noch Gästeliste und weiß ich was. Und ich dachte, okay, die Chance ist halt per se schon recht klein. Und haben es eigentlich ein bisschen auf die lange Bank da, aber irgendwie hat es mir trotzdem keine Ruhe gelassen. Und ich habe dann so, sagen wir mal, so sechs Wochen vor Event bin immer wieder schauen. Nicht so Schwarzmarktportal, dann habe ich gesagt, was soll ich dort einfach eins kaufen? Und dann lese ich wiederum, das Zeug ist eh personalisiert und es würde eh nicht gehen. Und dann habe ich gedacht, ja, das ist mir irgendwie jetzt mühsam. Oder? Dann kaufe ich mir Billett und Flüge und alles, dann kommt man nicht mal mehr rein. Also mehr Frust geht ja dann irgendwie auch nicht mehr, oder? Mhm. Und dann wirklich ungelogen acht Tage vor Event, gehe ich einfach nochmal auf die Homepage von Ticketmaster und dann heisst sie mir, you're placing queue number 7 oder so, also number 9. Und ich so, hey, wieso queue und wieso bin ich an der 9. Stelle auf einmal? Ist denn das möglich? Und dann habe ich gedacht, ja nur, jetzt kaufe ich einfach eins. Egal, ich habe kein Hotel, ich habe keinen Flug, ich weiß gar nicht, wie das überhaupt soll gehen. Ich meine, man hat ja sonst seine Verpflichtungen halt im Leben, oder? Egal, ich kaufe jetzt einfach das Billett und jetzt schauen wir den Rest drum um. Ja. Und das hat dann funktioniert, ja.
Genau, und du hast mir dann irgendwann mal geschrieben, hey, du kommst auch. Und dann habe ich mich riesig gefreut. Denkt, ich habe schon natürlich gesehen, hier zusammen durch das Birmingham-Schlendchen. Aus dem ist alles nichts geworden. Da gehen wir nachher drauf ein. Ich bin letztes November oder Oktober in Birmingham gesehen, auf einem kleinen Musiktrip durch England, Liverpool, Manchester und Birmingham. Und dort habe ich eigentlich gefunden, das ist mega komisch, wie die Stadt eigentlich die Band oder ihr Vermächtnis ein bisschen versteckt. Ich meine, schlussendlich sind nicht nur Sabbath, sondern auch Judas Priest aus Birmingham. Das ist eigentlich sicher die Brutstätte vom Heavy Metal.
Absolut. Ja.
Und der Anstoss war, ich wollte die Black Sabbath Brücke und das Black Sabbath Bänkli anschauen. Aber ansonsten habe ich keine Spuren in Birmingham gefunden über Sabbath. Und was jetzt geboten worden ist, also wenn ich es einmal versucht habe zu erklären den Leuten, hey, wie ist das gewesen, habe ich wie können sagen, okay, stell dir den ESC vor, wie es in Basel war. Das Thema ist einfach Metal und Black Sabbath.
Genau. Ja.
Und das ist so krass gewesen. Aber da kommen wir sicher nachher drauf. Wie ist denn deine Anreise gewesen? Oh,
yes. Also Anreise haben, glaube ich, alle, da habe ich so viele Geschichten allein für das. Also ich weiß nicht, wenn das alles da drin ist, gibt es eine ewig lange Folge. Gibt es eine Anreise-Episode allein, genau. Eine Rückreise-Episode, oder? Aber nein, also meine Anreise ist vergleichsweise, wenn ich jetzt das mit anderen Leuten vergleiche, die jetzt sehr nah sitzen zu mir, relativ unspektakulär gegangen. Also ich habe eben, wie gesagt, eine knappe Woche vorher gewusst, ich habe ein Billett. Dann habe ich dann überlegt, ja, wie komme ich überhaupt da hin, oder? Und dann habe ich gedacht, hey, ich mag jetzt nicht über London und dann irgendwie mit dem Zug oder Bus oder weiß ich was, weiter oder Mietauto oder... Ja, ich habe gedacht, ich muss nach Birmingham direkt fliegen. Ich habe dann gemerkt, es gibt sogar einen Flug von Zürich nach Birmingham einmal am Tag. Und da hat natürlich noch Platz gehabt, nicht ganz billig, aber ja, eben ja noch. Oder? Macht man dann halt. Und das ist eigentlich echt problemlos gegangen. Also der Flug war pünktlich und alles gewesen. Es war einfach sehr absurd gewesen, was schon passiert ist beim Abfliegen, also in Zürich jetzt am Gate. Oder? da hat man schon Leute getroffen, man sieht es ja ob jetzt die Leute an, oder warum sie nach Birmingham fliegen. Und da haben sie schon ganz lustige Situationen gegeben. Also, ich habe mit einem geredet aus Albuquerque, also New Mexico. Der hat bis zu diesem Event, und das war vielleicht so Ende 20 gesehen, oder? Der hat noch nie seinen Bundesstaat verloren. Muss man sich einmal geben. Der war noch nie außerhalb von New Mexico gesehen, oder? Und dann sagt er, was eben von da sein, da muss ich an, egal was ist, oder? Und hat das alles organisiert. Der hat er auch nicht auch. Der ist noch nie außerhalb eben von seinem Bundesstaat gesehen. Das heisst, der hat gar nicht gewusst, was ihn erwartet. Und er hat wirklich gemerkt, er ist so wie eine Mischung aus jemandem, der ängstlich, neugierig und erfreut und alles zusammen gleichzeitig war. Ja. Mm, mm. Und dann und es hat so einen Alleinunterhalter gehabt an dem Gate. Der hat irgendwie alle unterhalten. Der ist eigentlich,
in Zürich, oder?
Ja, in Zürich schon. Ja, die Story geht dann eben weiter. Ja. Der ist mit seinem Kumpel dort, die sind von der Bay Area, also San Francisco sind die gewesen, die zwei. Und sein Kumpel hat so einen Koffer gehabt, weil so einen motorisierten Koffer, wo kannst du aufhaken und rumfahren, weißt, mit einer Batterie unten drin, oder? Und wir sind dann irgendwann auf das Flugzeug gegangen, durchs Gate durch, oder? Und dann ist mir so auf einen Bus gegangen. Und der hat uns schon vorher mit dem schon viel geredet. Und irgendwann gehen wir richtig das Flugzeug mit dem Plus, und irgendwann merkt man so, irgendwie fehlt der andere Typ, oder? Mit seinem Koffer, mit seinem motorisierten Koffer. Und ich habe das dann erst nicht gemerkt, wenn wir dann in Birmingham gelandet sind, weil irgendwann, ist mal halt in Birmingham Flug gegangen, und irgendwann treffe ich nur einen von diesen zwei wieder an, oder? Und dann erzählt er, Scheiße, der andere haben sie nicht draufgelassen. Bei seinem Koffer, weißt du, mit dem Motor unten drin, mit der Batterie.
Nein, okay.
Dann haben sie einen Weiterreise verweigert, und da ist ja von San Francisco zuerst nach Zürich geflogen, da war kein Problem. Mhm. Das heisst, er ist, und dann hockt er so völlig aufgelöst dort, in Birmingham, dort hockt er so dort, und Scheiße, der andere hat alle Daten. Ich weiss nicht, wo das Hotel ist, ich weiss nicht, wo ich bin überhaupt, oder? Ich habe keinerlei Informationen, wie weiter von da. Und dann sage ich dem Typ einfach, weißt du was, ich habe ein Hotel hier am Flughafen, jetzt kommst du einfach mal mit, oder? Und ja, wenn du willst, kannst du ja, vielleicht hat's ja da noch ein Zimmer, und schauen wir mal weiter, oder? Und der ist ja völlig aufgelöst und super glücklich gesehen und hat mir dann sein Buch geschenkt. Ja. Mm. Und ich dachte, was für ein Buch überhaupt, oder? Aber das ist ein Fotoband, das heisst «Murder in the Front Row». Und das sind effektiv, der hat die ganze Fresh-Metal-History festgehalten mit einem Kumpel zusammen. Oh. Also von Metallica 2, 83, also die ganze 80er Jahre, also Metallica, Slayer, Testament, Possessed, all das Zeug hat er festgehalten, Fotos und so eine Band gemacht. Mm. Und der Typ heisst Harald Omeon, wahrscheinlich den Namen falsch aussprechen. Mm. Und den habe ich dann quasi ein bisschen wie Asylbote, und der ist super glücklich gesehen. Und ja, er war recht so ein ziemlich wirrer Charakter gesehen, sehr lustig, sehr aufgestellt. Also die wirrsten Geschichten, oder so, jemanden noch auf dem Flugzeug zu haben. Und der hat auch Freude gehabt, dass ich da die gewisse Bands kenne, die er so gut findet. Und ja, wir haben ganz oben nur über das Zeug geredet. Und sein Kumpel, der hat das Problem gehabt, der war halt in Zürich gewesen, oder? Und dann hat er einen neuen Koffer organisieren, hat er müssen nach London fliegen mit dem neuen Koffer. Und von dort aus ist schon, weiss ich, wie spät in London nachgekommen, und hat einfach nach Birmingham wollen. Mhm. Er hat auch kurz an der Uber genommen, von London Heathrow nach Birmingham.
Okay, aua.
Aber man macht, was man muss, oder? Ja. Damit man es schafft. Ja,
scheiße.
Ja, scheiße.
Ja, also, wie du gesagt hast, ich glaube, über die Anreise könnten wir wirklich eine Extra-Folge machen. Bei uns ist es auch nicht viel besser gelaufen. Du bist am Donnerstag gegangen, am 3. Juli, wir sind am 4. Juli gegangen. Und nicht ganz so direkt, sondern Basel via Frankfurt und Frankfurt auf Birmingham. Das Ganze wäre recht schlank gewesen, laut Buchung. Irgendwie 11 Abflüge und 5 Ortszeit in Birmingham. Wir treffen uns, mein guter Freund, durch Pascal und ich, und natürlich das erste Bier schon auf, am Flughafen, noch schnell eine Ziggi, also ich rauche ja nicht mehr. Und dann sind wir draußen gewesen, und dann ist schon die erste Nachricht gekommen, hey, Flugverspätung, und zwar ziemlich krass. Gut, Halt noch mal ein Bierli, immer draußen, noch mehr Ziggis auch. Ich konnte noch mehr zuschauen beim Rauchen. Gut, irgendwie ist 2 Stunden später klar gewesen, wir kriegen den Anschluss nicht mehr von Frankfurt auf Birmingham. Wir haben dann irgendwann einmal, nachdem eine Mitarbeiterin von mir 4-mal meinen Flug oder unseren Flug umbuchen musste, wir sind dann mal alles geflogen in der Theorie. Also wir sind dann irgendwie mit British Airways anstatt mit Lufthansa und mit Scandinavian Airlines und weiss nicht was und auf London und wieder nicht mehr auf London. Ja, auf jeden Fall, etwa 5 Stunden später sind wir immer noch in Basel, immer noch draußen ein Bierchen trinken. Und dann haben wir, ist der Flug, aber auf, wo wir dann umgebracht worden sind, auf Frankfurt ist gegangen. Dort drauf ist auch, sind noch nicht so die Metal-Fans gewesen, außer 2. Und einer davon, der hat ganz gefürchtig ausgesehen, ist etwa so 60. Rechte Maschine, hat ein T-Shirt angehabt, drauf gestanden, ist Lalsas, Widerstand und eine Maschine gefährt. Und wir haben richtig Respekt gehabt von dem Typ und er ist uns überall irgendwie gegenüber gestanden und gesessen. Wir haben kein Wort mit ihm geredet, wir haben gewusst, er geht auch. Ja, auf jeden Fall, irgendwann sind wir in Frankfurt gewesen und dann haben wir den Flieger, der uns auf Birmingham gebracht hat, auch verpasst. Also haben wir mal gerade wieder gar keinen Flug gehabt. Dann ist der Widerstandstyp zu uns gekommen und hat gesagt, was machen wir denn jetzt? Wir so, hey, fliegen wahrscheinlich auf London. Und er, was? London, Hannover. Und ich war so Hannover. Jetzt ist der an der Scorpions Tribute gegangen. Er hat in dem Fall her rausgesehen, wie er ist. Er hat gesagt, nein, wir gehen selber schauen. Gut, also lange Rede, kurzer Sinn. Wir sind nochmal umgebracht worden und nochmal und irgendwie von Gate zu Gate müssen rennen. Und am Schluss sind wir auf London. Wir fliegen schon auf Birmingham und dann haben wir den Bus müssen nehmen. Und in dem Bus dann von London auf Birmingham, das war dann schon die Nacht um 1 gewesen. Da hat es dann richtig viele Metal-Fans aus der ganzen Welt schon gehabt, die irgendwie in London Heathrow angekommen sind und einfach, vor allem Amerikaner, die keine Ahnung haben, dass das nicht gerade jetzt in Fussdistanz vom Flughafen weg ist, irgendwie aus Birmingham und Liverpool und wie immer. Ja, und das ist aber, dann haben wir gemerkt, jetzt sind wir schon auf einem Weg, noch immer speziell zu ahnen, mit speziellen, also tollen Leuten im positiven Sinn und da ist richtig schon das Metal-Erlebnis eigentlich losgegangen. Auf jeden Fall, wir sind 8 Stunden später angekommen in Birmingham, die Nacht um 3 beim Busbahnhof, da will man eigentlich die Nacht um 3 nicht sein. Hast du das erste Mal schon fast in die Hose geschissen, übergenommen ins Hotel zurück. Dann sind wir irgendwie um 3:30 oder so gepennt. Todmüde, auch viel zu viel Bier gesoffen auf der ganzen Anfahrt. Und um 4:30 jetzt ein Feueralarm im Hotel. Was geil hat, mega Leute, alle raus, Evakuierung vom Hotel. Wir sind im 15. Stock, und wie man natürlich weiss, mit einem Feueralarm können die Lift nicht. Also in den Unterhosen irgendwie runter, oder? Und für das, dass die unten gesagt haben, falschen Alarm, sind wir drauf und haben dann nochmal etwa 1-2 Stunden können pennen. Also du wie ich, die Anreise, die hat man sich müssen verdienen oder das Ankommen, besser gesagt.
Das ist schlimmer gewesen als bei mir. Ich hatte mehr Unterhaltung gehabt, weil dann muss ich kommen, ja, muss ich Kumpel verloren hat und dann bin ich mit dem Typ gestanden oder bisschen.
Aber über edel, muss ich ganz ehrlich sagen, was du da erzählt hast, mit Asylgewehren und so weiter. Aber so ist die Metal-Szene.
Ja, sie haben dann schon ein Zimmer noch gehabt. Also eigentlich ist das Hotel voll gesehen, er gesagt, nö. Dann habe ich gedacht, oh je, jetzt habe ich noch einen Typ, der 60 ist und nicht kennen und im gleichen Hotelzimmer schläft. Ich weiß nicht, ob ich das brauche, ehrlich gesagt. Ja.
Jetzt sind wir in dem Birmingham ja beide. Ich bin im Stadthotel und du bist im Flughafen.
Ich bin die ganze Zeit im Flughafen.
Genau. Und du hast mich schon völlig nervös gemacht mit einer Nachricht, weil du bist mit irgendjemandem im Flieger gewesen und der hat die Z-Liste schon kennt. Das ist, glaube ich, schon
ja, nicht gesehen. Oder? Ja, das ist ein bisschen auch eine kuriose Situation gewesen. Ja, das ist jetzt wieder eine andere Person, der ist dann auch zufällig neben mir gehockt auf dem Flieger. Und das war ein Fotograf, der ein Foto nicht dort machen konnte. Und das ist noch ein Zufall, weil der andere hat ja ein Bildband rausgebracht mit Fotos. Also es sind jetzt 2 Fotografen, wenn man so will. Aber das war quasi ein akkreditierter Fotograf. Und dann hat mir so eine Setlist dann gesagt, ja, aber das ist ein Top-Secret und er darf das mir gar nicht zeigen und weiß ich was. Und wo ich dann in Birmingham gelandet bin und dann ein bisschen aufs Internet geschaut habe, habe ich gesehen, ist ja schon überall die Liste noch davon. Genau. Also dem auch so viel zum Top-Secret. Ja.
Ich habe einfach noch Angst gehabt, dass du meinst, dass ich da gesehen habe, was geleakt hat. Ach, du hast es geschickt und hast gesagt, hey, aber geil, für dich behalten. Und irgendwie etwa eine Viertelstunde später ist es wirklich all over. Und so genau das Foto, irgendwie, das du mir geschickt hast.
Ja, das ich weiß auch nicht. Das
aber er hat wahrscheinlich das ja auch gekriegt. Von
wahrscheinlich ist das eben so. So ein Selbstläufer gesehen, der völlig keinen Sinn macht. Ja. Genau. Und sie hat nicht mal gestummen am Schluss, das ist noch das Beste.
Ja. Und was dort aber wirklich absurd ist, weil wir haben ja wegen unserer Flugverspätung so lange Zeit gehabt, das Ganze zu studieren. Und der Robot von Metallica hat uns eben auch nicht grosse Informationen gegeben, weil er gesagt hat, hey, Secret Guys. Also, und dann hat man den Ablauf gesehen von dem Konzert, dann hat man gesehen, hey, eigentlich die Band spielen zwischen 15 und 20 Minuten. Genau. Also auch Guns N' Roses, auch Metallica, Slayer, Alice in Chains und so weiter. Umbaupause 7 Minuten. Mhm. Und dann ist schon mal gesehen, okay, das gibt eine recht sportliche Sache. Also, wir reden ja sowieso von 10 Stunden Musik, eigentlich am Stück, wenn du es so nimmst, oder? Mit ab und zu 7 Minuten Umbaupause. Was in diesen 7 Minuten passiert ist, kommen wir wahrscheinlich auch nachher darauf zurück, wie die Zeit überbrückt worden ist zwischen den Bands. Aber das habe ich schon sehr aufregend gefunden, weil für mich ist ein ganz grosser und wichtiger Teil von diesem Event, ist gesehen, zum Wissen, wo tun sie denn eigentlich den Jakey Lee rein, weil ich so ein riesen Fan bin.
Yeah,
und dann haben wir gesehen, es gibt Supergroup A und es gibt Supergroup B. Und dort sind eben Leute wie Nuno Bettencourt und wie sie, ja, ich weiß gar nicht, wie sie halt alle heißen dabei, was machen, haben wir nicht gewusst, dass sie wahrscheinlich Cover spielen oder wie immer. Gut. Also, jetzt eben, wie gesagt, sind wir dann Birmingham, du bist ja am Don Cigarro schon Freitag schon Zeit gehabt, das Birmingham.
Genau, Freitag kann ich mich Sightseeing da
reingezogen. Genau, was hat es denn alles gehabt?
Also, es ist auch wieder lustig, also wenn man das so, weiß ich was, so einem kleinen Philipp, so einem Teenager-Philipp würde sagen, was man da alles erlebt, oder? Haben die auch nie können glauben, ja. Also, was habe ich gemacht? Eben der eine Kumpel, den ich so halb Asyl, sage ich mal, jetzt angeboten habe, bis er sein eigenes Zimmer gehabt hat, bin ich auch nicht unglücklich gewesen, weil er sein eigenes Zimmer gehabt hat. Der ist dann eben weiter und bin ich halt allein und dachte, gut, ich gehe jetzt einfach allein und wir haben so lose abgemacht bei dieser Sabbath-Brücke. Ja. Und dann dachte ich, ja, das klappt eh nicht, oder? Ja, lose abmachen, oder? Ja, mit so Leuten und und tausend andere, die auch dort sein zu dieser Brücke. Also ich muss dazu sagen, die Brücke, das ist einfach eine Bank, ja, wo einfach die Köpfe der 4 Sabbath-Members drauf sind und das ist so quasi über einem Kanal, ja. Eigentlich noch ganz schön gemacht, ja. Also es gibt schon etwas her, ist jetzt nicht irgendwie so auf so einem Parkbänkel, ja. Schon ein bisschen mehr, aber ist jetzt auch kein Monument, also ja. Irgendetwas dazwischen. Und ich bin über so ein paar seltsame Wege, so Google Maps-mässig für Fußgänger irgendwie dort hinkommen auf dem Bahnhof. Und und habe gar nicht gemerkt, das ist eine riesen Schlange. Eine Wahnsinnsschlange. Also da hat man, glaube ich, irgendwie 2 Stunden gewartet, um sein Foto zu machen, oder? Und ich habe das gar nicht realisiert, dass es da eine Schlange hat, weil das Erste, was ich sehe, ist der Typ, den ich gestern eben halb Asyl angeboten habe, der ist genau jetzt am Fötzchen machen. Also einfach so wie so ein seltsamer Zufall, oder? Okay. Okay. Und er hat so eine ganze Gruppe von Freunden um sich herum gehabt. Uh-huh. Und die haben so, oh ja, hey Philipp, oh, good to see you again, bla bla, ja, yeah, let's take a picture, weiß ich was, oder? Dann konnte ich da quasi die ganze Schlange überspringen für anderthalb Stunden und gerade meine Fötzchen machen auf dieser Brücke, oder? Und der Typ, der die ganzen Fotos gemacht hat, ist, das habe ich gedacht, ich kenne dem sein Gesicht die ganze Zeit, weißt du, ich kenne den. Und dann habe ich gemerkt, irgendwann sagt mir jemand, ich habe das Gesicht kennt, ich kann einordnen, dann sagt irgendjemand, hey Joey, komm hier und weiß ich was. Und dann habe ich gemerkt, das ist ja der Joey Vera, das ist der Bassist von Armored Saint und von Faint's Warning und King Died, nein, Merciful Fate und weiß ich was. Und der hat da einfach Fotos gemacht, oder? Also da hat man wirklich gemerkt, die Leute, ja, das sind auch die vermeintlichen Musik, halbwegs bekannte Musik, das sind völlige Fans an dem Tag. Das sind nur noch Fans gewesen. Das hat die völlig, die sind einfach froh gewesen, überhaupt in Birmingham können zu sein, oder? Mhm. Ja, und die haben ja das alles auch selber bezahlt. Ist ja niemand gerade reingekommen. Also ich glaube, außer gerade sogar die Ehefrau oder so, dann ist glaube fertig gewesen. Also, ich habe auch ein Interview gelesen mit einem von, ich glaube, Lamb of God ist gesehen. Und die haben gesagt, sie haben keine Gästeliste gehabt, nicht? Mhm. Also nur gerade quasi, ja, unmittelbar Partner und fertig, ja. Mhm. Also ja, die sind alle da gesehen und das ist die, ja, das sind alles Fans gesehen an dem Tag, ja. Mhm. So gesehen die ganze Schlange können überspringen, dank dem Zufall wieder, ja. Mhm. Ja.
Also eben im November, wo wir gesehen sind wir die einzigen weit und breit gewesen, die überhaupt ein Foto machen wollten auf dem Bänkli und bis wir das Bänkli überhaupt gefunden haben. Und ich bin am Sonntag ein Sightseeing machen und dort war genau das Gleiche, eine endlose Schlange. Ich habe es fotografiert, ich habe gedacht, das darf nicht wahr sein, das ist ja wahnsinnig. Yeah. Aber eben, Schlangenstoß, zu dem kommen wir auch noch. Und das ist halt schön in der UK, oder? Ich meine, die haben wirklich noch Anstand, da wird noch schön angestanden, bei allen Handlungen, die man macht.
Das ist so.
Ja. Und was eben speziell war in der Stadt, also wir haben ein Sightseeing ein bisschen später gemacht, das ist egal, aber die Stadt ist ja die gleiche und die Events auch. das ist ja dir wahrscheinlich aufgefallen, in der Stadt ist einfach Leute, also gefühlt jeder zweite oder dritte hat ein Black Sabbath T-Shirt da gehabt. Und überall ist Black Sabbath gewesen. Es hat die offiziellen Sachen gegeben,
genau.
Zum Anschauen. Es hat eine schöne Karte gegeben, wo all das eingezeichnet war. Ja. Also wir haben zum Beispiel ein Mural, also ein schönes Graffiti. Ziemlich
ja, das ist recht beeindruckend, genau. Habe ich gefunden. Ja. Da bin ich auch relativ lang gesehen.
Das ist wirklich cool, gerade beim Bahnhof.
Ja.
Ossi der Bull hast du auch gesehen, im Bahnhof. Ja. Ja. Dann hat es eine Fotoausstellung gehabt, die habe ich mega cool gefunden. Also mit der Platte, mit allen Samplatten.
Ja, genau.
Super gewesen. Also das ist irgendwie beim, ich weiß auch nicht, beim Nationalmuseum.
Ja.
Genau. Und überall immer einfach Dutzende und Hunderte von Metal-Fans.
Und Museum bist du auch gesehen?
Museum war super gewesen. Also in ihrem Kunstmuseum ist ein grosser Gang, sag's mal so, war eine Ausstellung. So.
Genau.
Also eigentlich mehr Ossi wie Sabbath, aber
das ist Ossi,
sau gut gemacht.
Ja.
Bumsvoll mit Leuten.
Ja,
und
ja.
Wie du jetzt vorher gesagt hast, zwischen Fans und Musiker, die du einfach geschaut hast, oder sonst Celebrities, die du einfach gedacht hast, ah, okay, oh, wow, oder? Geht einfach ins Museum. Also Leute, die dann einfach ja, schon mal gesehen hast, aber eigentlich nicht persönlich, sondern aus dem Fernsehen oder von Plattencover. Es ist einfach wie eine Metal-Welt, die irgendwie zusammengekommen ist, um das zu zelebrieren.
Absolut.
Um die Band zelebrieren, den Ossi zelebrieren, und das ist wirklich cool gewesen. Was hat es noch gegeben in der Stadt?
Ja, also eben, ich habe noch eben das Mule hast du erwähnt. Ja, es hat natürlich, also Crown bin ich noch gesehen, das ist das Pub, wo sie selber, also als Öffner, ihr allererste Konzert gespielt haben 1968, das war ja auch voll gewesen mit Fotos vorne aus und Ja, ich habe noch eine Ossi-Figur aus Lego habe ich noch gesehen.
Ah, ja genau, im Shopping-Sense.
Im Shopping-Sense, eine riesige Ossi-Figur aus Lego, noch recht gut gemacht. Ja. Und es hat mindestens an dem einen oben, mindestens, also an dem Freitag oben, ich bin am Freitag zu oben schon dort gewesen, hat es mindestens 3 Sabbath-Tributes-Konzerte gegeben. Mhm. An verschiedenen Orten. An einem bin ich dann auch gesehen noch. Aber ich habe dann irgendwann gemerkt, hey, jetzt ist genug heute unterwegs. Also ich bin dann irgendwann, also ich habe die Hälfte geschaut. Und es war wirklich gut gesehen, die Band. Aber es war auch in dem Busbahnhof gesehen, wo du angekommen bist, wahrscheinlich tief in der Nacht. Ja. Ist nicht so die schönste Gegend gerade.
Also, jetzt gehen wir doch mal auf den Event. Wie bist du zum Stadion?
Also das war echt problemlos gewesen. Also ich habe das täuscht ein bisschen sehr, was jetzt folgt, dann später am Tag. Oder? ja, ganz einfach, oder? Ich habe gedacht, ich bin ja, wie gesagt, so gesehen allein gewesen, ja. Ich habe gedacht, ich schreibe euch noch und dann habe ich gesagt, ja, wir sind Golden Circle und ich bin auf der Tribüne rechts, oder? Und das wird ja eh nicht möglich. Und ich meine, da hat es 10'000 Leute gleichzeitig, die da hin wollen. Ich dachte, komm, ich schaue jetzt einfach, dass ich mal in das Stadion komme. Das ist das erste Ziel. Und dann schauen wir mal weiter, oder was passiert, ja. Und einfach ganz, also so entspannt wie selten zuvor, einfach mit dem Uber mehr oder weniger gerade angefahren worden, ja. Dann sagt man der Uber-Mensch noch, der hat sich ausgekannt, also der hat ein bisschen Sabbath-affin gesehen. Er hat gesagt, ja, im Ossi Haus, wo er aufgewachsen ist, ist nicht weit von hier, ich kann ihn auch dort rauslassen. Und dann, das sind nur 300, 400 Meter. Und ich habe gesagt, ja, okay, lass mich halt bei Ossi sein, lass mich bei dem Haus raus, wo er aufgewachsen ist. Dann bin ich quasi dort zuerst gesehen, also vor dem Stadion bin ich quasi bei Ossi seinem Elternhaus gesehen. Ja.
Okay, wow.
Und das ist also wirklich, das ist, yes, das ist einfach so eine englische, typische Arbeitersiedlung. Irgendwie hat man das Gefühl, das Haus ist 2 Meter breit, vielleicht sind es 5 gesehen, aber viel mehr ist das nicht gesehen. Also es ist wirklich ein ganz schmales Haus gesehen. Oder?
Dort haben sie, glaube ich, irgendwie zu 7 drin gewohnt, mit einem Plumsklo hinter dem Garten.
Ja, es muss, also das sind, glaube ich, andere Zeiten. Also es ist immer recht wohlstandswahrlos heutzutage zu dem, absolut. Was jetzt ist. Oder? Und dort hat es auch schon Leute gehabt, also die Ängste, die Fotos gemacht haben. Ja. Und ja, und dann haben ja, okay, lass mich halt da raus, ist ja gut. Oder? Also erstaunlich problemlos und sehr bequem quasi. Ja. Mit dem Uber direkt quasi zum Ossi heim. Ja. Ja.
Also, was ich so, also wir sind auch mit dem Uber, wir haben das geleistet, zu diesem Stadion gefahren. Und der Villa Park, also das erste Villa Stadion, das ist ja mitten im Wohnviertel drin. Also,
drin,
ja. Einfach irgendwie, also das ist wirklich in Agglomeration und zwar sehr eher ärmliches, das ist ein Arbeiterviertel, ist auf das sehr alte Villa-Park-Stadion. Und das hat schon irgendwie seinen eigenen Reiz gehabt. Auf jeden Fall, wo uns der ausladet, der Uber-Fahrer, uns ist jetzt nicht so selber da fein gewesen, egal. Dann bist du einfach in Tausenden von Leuten, die alle richtig das Stadion laufen. Und dann, ich bin ein sehr emotionaler Mensch, wenn es um Sachen geht. Ich habe wie einfach dann hat meine 12-stündige Gänsehaut angefangen, die ich dann eigentlich wie nachher hatte, weil du bist dann da hingelaufen und alle haben nur ein Ziel, oder? Ist eigentlich der Tag, oder? Wo sie monatelang darauf hingefiebert haben und sich bewusst sind, hey, das ist, glaube ich, wirklich etwas mega Spezielles, was wir heute erleben. Und irgendwie, ich bin dort gestanden und wir haben uns vorschnell vor der Sendung austauscht. Das erste absurde Erlebnis war, wir haben den Merch-Stand gesehen und ich dachte, oh cool, gehen Merch kaufen. Und dann sind wir richtig den Stand gelaufen an dieser etwa 150 Meter langen Schlange vorbei, wo ich dachte, die stehen an, um ins Stadion zu gehen. Bis man gemerkt hat, die stehen fürs Merch an. Hast du auch gesehen, gell?
Ja, ja.
Auf jeden Fall, wir haben einen Trick gemacht, dass wir trotzdem nicht 150 Meter anstehen. Egal, und dann hat der Pascal hat dann Sachen gekauft, hat gesagt, ich bringe das zurück ins Hotel, ich nehme nochmal einen Uber und hat gesagt, ich bleibe da, ich gehe von da nicht mehr weg, ich muss das alles einsaugen. Und ich bin dann dort gewesen, auch wirklich teilweise mir vor dem Konzert am 11 Uhr morgens schon ein Tränchen wegwischen, weil ich es so schön gefunden habe, wie die Leute einfach sind. Also ich kann es nicht wirklich beschreiben, aber es war einfach unglaublich gewesen. Und dann bist du, dann hat es die Zonen gegeben, oder, wo du die musst einfinden, bist in der roten, grünen, weiss nicht was Zone, um ins Stadion reinkommen. Und auch dort, das sind Schlangen gewesen, das kennen wir nicht von hier. Also ellenlang, aber jetzt kommt es, also wenn jemand kann stehen, also die Medaille muss ich auch wirklich den England immer wieder geben. Das ist so sehr gut organisiert und wirklich brav. Da gibt es keine Drängeln, nichts. Das ist einfach die ungeschriebene Regel. Es wird cute.
Das wird cute,
ja. Wie lang es auch ist. Und ich habe irgendwie bei der Leih angestanden und dann bin ich halt mitten von Leuten gewesen, und habe halt ein bisschen mit denen angefangen zu schwätzen. Und dann ist mir schon aufgefallen, also hinter dran Japaner, nochmal hinter dran Chileno, vor mir sind es Amerikaner gewesen. Vor mir waren es Deutsche gewesen und so weiter. Ich könnte jetzt auch weitermachen. Es hat Leute von Tonga gehabt, die ich angetroffen habe, von Nepal, also die im Stadion sowieso. Es ist einfach die ganze Welt kommt zusammen und das ist eben auch so speziell gewesen. Man hat einfach zusammen, schon vor dem Stadion, ist so eine extrem gute Stimmung gewesen. Und ich habe Leute gesehen, anstehen, die ich eben auch wieder kennt habe, wo ich wusste, die sind in Bands. Also wie du es gesagt hast, die haben sich auf das Ticket geleistet, die haben sich gefreut auf das Event. Villa Park Stadion ist wirklich ein Altstadion.
Ja, das merkt man.
Beim Reingehen hast du schon gemerkt, das ist, aber hat mega viel Charme, aber es geht fast selber in sich zusammen. Ein bisschen renoviert hier und dort, was gerade nötig ist. Ja, und wenn du in diesem Stadion reinstehst, das ist nicht einmal so riesig. Also es hat 46'000 Leute soll es gehabt haben, oder hat es gehabt. Und du bist hinten. Wo bist du gewesen?
M5 hat das geheißen.
Okay.
Das ist auf der Seite, das ist die Seitentribüne rechts. Also ja, wenn man zur Bühne geschaut hat, ist es auf der rechten Seite gesehen, Tribüne. Ja.
Okay. Und wir sind in einem Golden Circle gewesen. Und der ist aber, das ist riesig gewesen. Also es ist ein Drittel oder wenn nicht mehr von der Fläche unten gewesen. Aber hey, super, super, super. Gut, und dann stehst du in dem Stadion inne und irgendwann weisst es geht los. Und
für 10 Stunden stehst du jetzt mal
genau, da. Genau, für 10 Stunden stehst und ich bin sowieso nicht so ein Profi-Steher, würde ich mal sagen. Mit Rückenproblemen, nur schon bei einem Konzert. Wie halte ich das durch und so weiter. Gut, also, irgendwann geht ja das los. Und wir haben gesagt, wir gehen nicht jetzt alle Bands im Detail durch, weil das kann man wirklich auf YouTube x-fach anschauen, aber
wir können sie einfach erwähnen,
damit
wir
alle
keine vergessen.
Genau. Und es hat Bands dabei gehabt, die ich nicht einmal wirklich kennt habe, gross.
Ja, ja.
Die erste, muss ich ganz ehrlich gestehen, ist so eine, Mastodon habe ich nicht wirklich.
Also ich kenne Mastodon schon, aber es ist von mir eine Band, die einmal bei mir ein bisschen ins Leben getreten ist und wie soll ich sagen, ein, zwei Platten interessant gefunden haben, wieder weggegangen ist. Also ich habe überhaupt kein grosses, nicht mehr grosses Erfolg, bis auf eine Platte eigentlich. Ja. Mhm. Aber die haben das Ganze dürfen eröffnen. Ja. Mhm. Also zuerst ist ja noch so ein DJ gekommen.
Oh, das ist grauenhaft.
Ja, nein, der ist das Gott. Für ein Vollidiot.
Gell, das ist schlimm gewesen.
Ja, da kommt so ein DJ und so eine Mischung aus irgendwie Rock und Techno und dann, yes, das geht, weißt du das? Oder, ja.
Unsäglich beschissen.
Unsäglich beschissen.
Nein, stimmt, da habe ich schon wieder verdrängt. Das war so schlimm.
Ja, die habe ich noch, da ich ja drei Bühne gesehen bin auf der Seite, da habe ich so eine Stühle gehabt, die ungefähr so breit war, die ungefähr 20 cm gefühlt breit war. Also, ich bin auch mit zwei anderen gehockt, zwei Japaner und jemand aus Schottland, ja. Und wir haben uns alle so angeschaut und gedacht, hey, nein, was soll der scheiß DJ da, oder? Ja. Und das ist schlussendlich das der Sid Wilson von Slipknot, der DJ.
Sicher?
Ja. Das ist ein Slipknot-DJ gesehen.
Das habe ich nicht geschnallt.
Ich habe es irgendwann begriffen, ja, aber okay. Ich denke, ja, also gut, das hätte man sich auch sparen können. Ja.
Okay.
Aber da ist natürlich dicke Mossy Campbell, das ist ja die Frau, das ist ja
der Mann von der
Kelly Osbourne, der kommende Mann.
Kommende Mann
von Kelly Osbourne.
Genau.
Ja. Aber da hätte man sich wirklich sparen können. Also der DJ hat eigentlich mehr genervt, das geholfen in irgendeiner Form. Weißt du, er hätte ja auch können einfach Klassik-Org ablassen oder eben mal einen Priester, mal einen Van Halen, selber vielleicht nicht gerade, aber einfach, weißt du, so klassische, alte Hard-Org- und Metal-Songs und die Leute wären ja glücklich gewesen. Oder?
Ich glaube, das ist fast das Einzige an dem Tag, wo ich Beelenden gefunden habe.
Yeah, yeah.
Ist der DJ. Aber wir haben uns so darüber lustig gemacht, das ganze Umfeld um uns herum, dass wir mit der Zeit einfach uns nur noch angeschaut haben und die Augen verdrüllt haben, weil jetzt wirklich geschafft, irgendwie unter einem Priest-Song einfach einen Techno-Beat zu machen.
Genau.
Und dann so ein Event ist das halt nicht so gut angekommen. Aber ja. Also, und Mastodon, muss ich sagen, das war eben schön an diesem Event. Das Stadion war noch nicht voll, angefangen haben. Vielleicht halb voll. Aber von Anfang an irgendwie habe ich gefunden, Bombenstimmung. Und dann haben wir auch gemerkt, okay, jetzt wissen wir, wie es läuft. Die Bands spielen sehr kurz, spielen zwei, drei eigene Songs und ein Cover.
Genau.
Sie haben super Nord gespielt. Das ist, ich
toll
habe
gespielt.
Super gespielt.
Super gespielt.
Ich habe wirklich also eine gute Band gefunden, sehr gut in Erinnerung gewesen. Und der ganze...
Also Schlagzeug gesungen auch.
Ja, genau.
Und
genau.
Gut gesungen. Ja.
Genau.
Und gute Nase gemacht, wenn man so will. Ja.
Und nach einer Viertelstunde ist der ganze Spuk schon wieder rum mit Mastodon. Und dann hat man gesehen, das ist eine dreibare Bühne. Mhm. Hinten ist schon aufgebaut worden. Wenn die Band fertig ist, wird die Bühne drüllt, die nächste Backline steht schon dort. Und was wir dort auch gemerkt haben, ist, dass links und rechts von der Bühne hast du dann immer die jeweiligen Ehefrauen, Freundinnen, weiss ich was, Groupies und so weiter. Das sind jetzt recht absurde Sachen geht durch den Tag durch, wenn man das ein bisschen, beobachtet hat. Ja, die zweite Band ist Rival Sons, habe ich auch nicht so gekannt, mal als Vorband nicht mehr gesehen. Auch hey, super. Die können super gut spielen und
Ja, also die sind ja Vorband auf der letzten Sabbath-Tour, die ich gesehen habe, in England.
Stimmt,
haben die gespielt.
Und Zürich auch sogar.
Auch. Ja, die sind super professionell und für mich einfach keine Identität. Tut mir leid. Also sie sind super cool, gute Musiker, der Sänger tun wieder oben geplant und alles.
Genau.
Aber ich höre auf nichts Neues drin, ja. Also es ist wie einfach super gut. Sie haben auch sehr gutes Cover gespielt, Electric Funeral.
Genau,
auch sehr gut gespielt.
Das ist der einzige Song, der zweimal am Tag
kommt. Genau, das war auch ein Fehler. Genau. Das war nicht die Idee, dass die Bands den gleichen Song haben.
Ja, ich habe gestern noch von Tom Morello ein Interview gelesen. Tom Morello, der Gitarrist von Rage Against the Machine, der war ja der Musical Director, der jahrelang an diesem Konzert geschafft hat und eigentlich all die Leute aufgeboten hat und das Ganze koordiniert hat und so. Und er hat erklärt, wieso das zweimal Electric Funeral gekommen ist und ich bin aber eingeschlafen.
Okay. So spannend ist es
doch nicht. Gut, also, für mich auch irgendwie Rival Sons heißt eine super Band wahrscheinlich.
Alles
also,
sie
können super spielen, super Sänger, ein bisschen wenig Identität.
Ja, das Problem.
Gut angekommen, alles gut, aber ich habe gewusst, okay, die dritte Band, da bin ich schon recht heiß drauf gewesen, weil Anthrax hat so ein Sweet Spot bei mir, den ich habe ich mich drauf gefreut. Und die haben eigentlich ein mega kurzes Set
gehabt. Nur zwei Songs.
Die haben Indians gespielt und
Into the Void. Hammer.
Ja.
Into the Void, Hammer.
Ja, absolut, absolut. Und ich meine, der Scott Ian ist einfach so ein geiler Typ und auch ein geiler Rhythmusgitarrist. Und ich has wirklich extrem gut gefunden. Und ich finde eigentlich, ich mag den Joey Belladonna, der ist... Also ich meine, logisch hat er gleichzeitig auch Journey Cover Band, weißt du,
das
passt jetzt einfach, aber er ist einfach für mich trotzdem auch so, wie trotzdem der definitive Anfangssänger, wenn er eigentlich eher nehmen bei einer Hair-Metal-Band auch gut aufgehoben
wäre. Ja, er hat ja nicht die Wahnsinn, also ich habe nie den extrem super guten Sänger gefunden, aber irgendwie gehört er einfach zu Anfangs und fertig, ja. Ja, ich glaube, sie könnten, sie haben ja mal ersetzt auch, weil sie gefunden haben, sie brauchen einen besseren Sänger, oder? Aber es hat auch nicht viel Wort eigentlich.
Ja, genau.
John Bush haben sie mal auf Arme 10 wiederum.
Genau. Aber super gut angekommen, Anthrax. Schon recht abgeräumt.
Man hat gemerkt, wie das Gott ihnen einen riesigen Sabbath-Fan hat. Das hat man immer wirklich abgenommen. Da hat es kaum einen Glauben, dass er dort ist.
Ja, ich glaube, also fast alle Musiker, das hast irgendwie gemerkt, dass wir kleine Kinder.
Ja. Bei ihm hat man es auch sehr gemerkt, habe ich gefunden.
Er ist ja noch vielmal dann wieder auf der Bühne stehen am Tag, aber anfangs habe ich schon ein riesengroßes Highlight gefunden. Was ihr zum Glück nicht gehabt habt auf der Tribüne, sind die Bälle gewesen. Die haben so riesige, sie hat so riesige Bälle.
Ja, die haben immer gesehen.
Aufblasbare Bälle gehabt. Die sind wirklich gross, die Durchmesser etwa 1,50. Und hey, die hast die ganze Zeit am Grind gehabt. Ich weiss, sie haben immer wieder von diesen Bällen rein getan. Und die haben natürlich alle mir unten bei den Stehplätzen gehabt. Und das ist recht annoying, aber auch lustig gewesen. Und die haben sich natürlich, das, auf diesen Bälldruck drauf ist ein Print von Sabat oder von Ozzy. Natürlich haben die Leute gerade wollen, die Bälle, also die haben sie dann versucht, abzustechen, dass die Luft rausgeht und als Souvenir mitnehmen und so weiter. Aber die Bälle sind immer von links und rechts irgendwie kommen wieder neue Bälle und die sind eigentlich während dem Konzert trotzdem einmal ein bisschen nervig gewesen. Und dort ist nach Anthrax ist dann übrigens auch mal der erste Moment gewesen, nach doch ein paar Bier schon, wo mir gesagt hat, ich glaube, wir gehen nochmal aufs WC. Und dann gemerkt, dass das WC gehen im Villa Park ein ganz spezielles Erlebnis ist. Also das einzige Gute daran ist, dass Q wirklich funktioniert. Also ob Kopf, Hals, wie auch immer tätowiert und 2 Meter groß und gefährlichster Typ, aber da wird einfach in der Reihe gestanden. Aber das Problem ist, die Schissenen und WCs im Villa Park, die sind einfach unglaublich schlecht dran. Und ich meine, wenn bin ich aufs WC? Also das ist um 1 ist losgegangen, um 2 aufs WC.
Ja, halb 3 spätestens.
Ja, und ich meine, ich bin dann so in einer Flüssigkeit gestanden im WC. Die sind über Turnschuhe in meine Schuhe reingelaufen und dann hat einer gesagt, it's not water, mate. Ich nehme es an, weil die sanitären Anlagen sind am Arsch gewesen. Also bist du in dieser Pisse drin gestanden. Aber irgendwie haben sie alle auch locker genommen. Nur schon jeder Schissi besucht, da ist gesungen, geschrauen. Hey, wie immer, es war einfach eine riesen Party, wo du bist. Aber aufs WC gehen hat, also ich habe dann gemerkt, okay, also das nur noch, wenn es wirklich nicht geht. Genau. Das ist bei dir auch so gewesen?
Nein, also es ist eben, das ist eigentlich habe ich gar nicht so einen schlechten Platz gehabt. Wenn man die Tribüne hört, denkt man, ja, hat man ja ein bisschen Gefahr bei so einem Riesenanlass, dass man eigentlich eine DVD schaut. Also man schaut nur noch die Leinwand an und sieht gar nicht die Bühne. Aber ich habe eigentlich noch auf eine Art noch Glück gehabt, weil wir können, einerseits sind gar nicht so viele auf dem Platz geblieben. Das ist, also man hat immer ein bisschen noch Platz gehabt, links und rechts. Das ist eigentlich noch angenehm gewesen, weil man doch mal angehockt ist. Und ich konnte quasi am Fußballrand entlang führen laufen, so wie die an Wellen. Oder? Das heisst, ich hatte eigentlich eine riesen Auswahl an WCs oder unten dran an der Tribüne entlang.
Okay.
Oder?
Okay.
Und da hat es gewahr gehabt, die funktioniert haben. Ja.
Wow.
Vielleicht sind sie erst so eine halbe Etage höher gesehen oder ist das Zeug einfach runtergelaufen zu denen, die halt nicht mehr gegangen sind. Oder? Ja. Also nein, es ist noch so gegangen, aber es war auch ziemlich jäss gesehen. Ja. Also dort, ja, ein grösseres Geschäft erlegen.
Stell dir vor.
Also ich habe dann auch gedacht, okay, jetzt muss man halt taktisch vorgehen. Ja. Nicht zu viel essen, nicht zu viel trinken. Oder?
Ja, also gut, das haben wir nicht gemacht. Also gegessen haben wir nicht, aber wir haben wirklich völlig weitergetrunken, weil es hat die Biermännchen überall gehabt. Auch dort ist brav cute geworden, aber das hat echt also die Bierbeschaffung war wunderbar gewesen, im Golden Circle. Ich bin wegen meinem WC-Besuch habe ich Hailstorm verpasst. Also, als ich zurückgekommen bin vom WC, habe ich auf einer Seitenleinwand gesehen, wie sie Perry Mason gespielt haben, Ozzy Cover. Ich habe das eigentlich noch cool gefunden. Ich habe das erste Mal in meinem Leben, glaube ich, Lizzie Hale gehört singen und gefunden, hey, wow, die
hat schon eine Stimme, ja. Also, die hat schon eine gute Stimme, ja.
Sieht eigentlich aus wie Taylor Swift, oder?
Ja, auf eine Art schon.
Aber
mit einer
sehr anderen Stimme.
Ja, aber es ist typähnlich, sagen wir mal, ja. Ja, also ihr Auftritt war solid, nicht mehr als das für mich. Ich kenne ihr Songmaterial nicht. Also die eigenen Songs kenne ich halt nicht von ihr. Von dem her, höre ich zum ersten Mal und ich bin eigentlich nicht wegen, böse gesagt, nicht wegen ihnen da. Ja.
Genau.
Ist halt so, habe keine Vergangenheit mit dieser Band. Aber Perry Mason war eigentlich eine Überraschung für mich, diesen Song zu hören, weil ich hätte jetzt eher gedacht, so etwas höre ich wahrscheinlich nicht, das Cover. Ja.
Genau.
Ich denke, das wäre jetzt eher die Standard, also das ist jetzt nicht böse gemeint, wenn ich sage Standard, oder? Ich habe eher gedacht, ich habe Into the Void und Syndrome of the Universe und Ferris Wear Boots und so Sachen die ganze Zeit, oder? Aber nicht Perry Mason gerade, ja.
Ja, und wenn man jetzt uns so zulässt, könnte man meinen, okay, also Mastodon, Rival Sons, Anthrax, Sailstorm, was hat euch denn eigentlich gefallen? Aber eben, schlussendlich bist du in einem Stadion drin und es ist eine hure verdammte Party gewesen.
Ja,
und auch wenn
die
Band jetzt vielleicht nicht so kennt hast oder dich vielleicht nicht so interessiert, hey, ich habe geschrauben und gemacht und klatscht trotzdem, weil es ist einfach für die Bands, oder, die dort können spielen, für den Metal, für alles irgendwie.
Ja, und auch die Covers halt. Also ich habe mich dann bei gewissen Bands halt auch an den Covers gefreut, weil ich einfach cool, die geben ihre Herz und Seele in das Cover jetzt rein und gewisse Bands andere halt, aber Ja, und eben, wenn man eine Band wie Hailstorm, ich will die nicht schlecht reden, ich bin einfach nicht vertraut mit ihnen, oder? Aber ja, dann geht es halt 20 Minuten, ja, das ist dann auch okay, oder, bis es fertig ist. Genau. Ja, also ist dann nicht in dem Sinn, wir hätten nicht das Gefühl, oh, gut, jetzt muss ich noch, weiß ich, also 3-4 Stunden die Band schauen, wo ich nicht reinkomme, oder? Das heisst, es ist alles immer sehr kurzweilig geblieben. Ja.
Genau, es sind ja wirklich kurze Sets, kurze
Umbaupausen. Es hat auch nie genervt, ja. Genau. Ausser der DJ hat es eigentlich nie genervt.
Genau. Was auch noch war, ist zwischen diesen Bands in diesen 7 Minuten Umbau, da haben sie auf diesen riesen Leinwänden entweder Einspieler gehabt von Leuten, die gratuliert haben, Sebet und dem Ossi. Also so ein bisschen alles, was Rang und Namen hatte. Das ist durch den Tag dort gekommen, also von AC/DC oder Marilyn Manson oder Ricky Gervais oder was haben wir noch gehabt?
Def Leppard.
Elton John, Dolly Parton.
Dolly Parton.
ja, also das war recht kurzweilig. Später haben sie dann die Aussie-Spieler gehabt von den früheren Konzertintros, wo mittels AI oder ich weiß auch nicht was, auch in Sachen wie Film Avatar
oder
Forrest Gump und so rein kopiert worden, das ist auch mega lustig, habe ich gefunden. Was wir einfach nicht gesagt haben, das Ganze haben Leute können streamen, das ganze Event, das genau. Sind 2 Monate bevor das stattgefunden hat, ist bekannt worden, dass man das Event kann streamen gegen eine Gebühr. Ich hatte eine Gruppe von Public Viewing Freunden in Basel, wo ich wusste, die schauen jetzt Konzerte auch. Und ich konnte mit ihnen keinen Kontakt haben, weil das Handy ist bei dir, das weiß ich auch, und bei mir ist es nicht gegangen. Es war tot in dem
Stadion. Also das Handynetz ist einfach, also eben, da merkt man halt auch wieder unsere, wie soll ich sagen, was wir uns gewöhnt sind, vielleicht in der Schweiz mehr, oder? Ich meine, ja, dann geht das Handynetz halt nicht mehr, oder? Ja. Und die Leute haben sich trotzdem nicht wahnsinnig aufgeregt, hat es mich gedacht. Ja.
Überhaupt nicht.
Nein, also, ja gut, eigentlich umso besser, dann schaust du, ja, dann bist du nicht da und schreibst, wie toll es ist, sondern schaust es halt, oder ja.
Genau, ich habe das eigentlich auch völlig nicht störend gefunden.
Also, ja, ich denke, ich schreibe euch mal, weil ich ja am Fußballfeld entlang laufen, das heisst, man hat sich also den Regisseur gar können treffen, weißt du, einfach eher quasi im Golden Circle, die Kusse dran, ja. Aber ich denke, das hätte eh keinen Wert, ja.
Also, ich habe keinen Kontakt können halten, ich habe es schade gefunden, dass die Leute eben das daheim schauen. Ich habe einfach noch 2 Messages durchgegeben. Und das Streaming, das ist 2 Stunden zeitverzögert gezeigt worden.
Ja.
Genau. Das hat dann erst um 3 angefangen. Gut. Also, irgendwie, wir haben den Lamb of God noch gespielt, das ist, habe ich auch so...
Echt gut gefunden.
Ja, also die können abdrucken und es ist mega solid. Das ist
ja, ich habe gefunden, sie haben eines der besten Covers gespielt, also Children of the Grave, sehr gut gespielt, also wirklich.
Ja.
Und habe noch lustig gefunden, der Sänger ist hat irgendwie auch gute Zeit gehabt, hat irgendwie alles Zeug noch am Schluss vom Set nach ihrem Cover, hat die Gitarre, Plektor und weiß ich was alles ins Publikum geschmissen und dann hat er irgendwie gemerkt, er hat nichts mehr zum Dreinschmeissen ins Publikum und dann hat er einfach seine Schuhe reingeschmissen.
Ah ja, genau, ja stimmt.
Ja, ja. Ich dachte, das ist ja noch lustig, weißt du. Ja, scheiße, ja nicht mehr, ja, dann halt meine Schuhe hier, der erste und dann kommt noch der zweite Schuh und dann ist halt barfuß davon, ja. Und das habe ich irgendwie noch recht herzig gefunden, weil das ist so, ja, mir will das Gefühl gehabt, ja. Das kommt so wirklich aus tiefstem Herzen jetzt, die Schuhe.
Ja, absolut. Und was eben auch lustig, also als spannend war, links und rechts auf der Bühne war es immer voll mit Leuten.
Ja.
Und das sind eben so die üblichen Verdächtigen, die Frauen von der Musik. Oder auch, also das ist dann bei Lamb of God, ist irgendwie, hast du schon gesehen, Jerry Cantrell ist dort oder... der Jason Momoa ist ja über...
Das
haben wir völlig vergessen. Da sehen wir eben, was für ein Event ist. Jason Momoa war eigentlich der Moderator von diesem Event, der ab und zu eine Ansage gemacht hat, weil eigentlich immer irgendwie auf der Bühne präsent war mit seinem Assistent, der einen halben Meter kleiner ist, aber genau gleich aussieht wie der Jason Momoa.
Ja.
Auch ein bisschen komisch gewesen. Und du hast aber links und rechts ist immer mit Leuten... Hast du gesehen, die Leute, die später spielen, die sind alle schon dort. Es ist auch hinter der Bühne wahrscheinlich einfach ein riesen Fest, ein riesen Familientreffen von Musikern, von Leuten, die sich vielleicht lange nicht gesehen haben oder die sich das erste Mal treffen. Also ja, es ist auch schwierig zu vorstellen, wie die Stimmung war. Ist wahrscheinlich grandios auch hinter der Bühne. Nach Lamb of God ist dann die Supergruppe A gekommen, Supergroup A. Und das ist für mich schon... Ja, das eigentlich, was ich mich so monatelang gefreut habe, weil ich ja gewusst habe, Jake Lee wird da spielen und der Jake Lee ist in der Supergroup A gewesen, in der ersten, zusammen mit Lizzie Hale und im Nuno Bettencourt und Dave Ellefson, ehemals Megadeth und Mike Bordin von Faith No More und Adam Wakeman, hat er die Jam-Gruppe gehabt und sie haben die Ultimate Sing gespielt, Ossi-Song. Ja, also eben, wäre es von mir eine eigene Folge wert, was ich alles darüber erzählen könnte. Für mich einfach super gesehen, auch Jake Lee jetzt live auf der Bühne zu sehen, dass der zu eher ist oder dass ihm die jetzt Teil geworden ist, weil er hat ja 38 Jahre lang überhaupt nicht mehr Aussicht zu tun gehabt. Er ist ja ziemlich grusig aus dieser Band geschmissen worden.
Das ist eine hässliche Story.
86. Und es ist eigentlich schön, dass sie ihn eingeladen haben, schön, dass er es angenommen hat. Und ich glaube, für ihn hat sich da der Kreis auch wieder ein bisschen können schliessen und ja, den Frieden ein bisschen finden. Was ich vielleicht noch zum Jake will sagen, weil also, das ist ja, ich bin wirklich nur Fanboy von einem Menschen und das ist er.
Ja.
Er ist hat ein Handicap im Sinne von hat, Arthrose. Mm. Er ist angeschossen worden vor 4 Monaten, als er mit seinem Hund ist spazieren ging, knapp die Wirbelsäule verfehlt worden. Also nicht viel nur Gutes und Glück im Leben. Natürlich kann er auch nicht mehr spielen wie in den 80er Jahren. Und dort ist mir sehr schnell aufgefallen, bei dieser Supergroup, der Nuno Bettencourt, der ja gespielt hat, der hat zum Beispiel beim Solo von The Ultimate Sin zusammen mit dem Jake Lee das Solo gespielt, weil der Jake gesagt hat, los, ich kann es nicht.
Yeah.
Und der Nuno hat gesagt, doch, du kannst es, aber ich spiele es mit dir zusammen. Yeah. Und das ist mega herzig. Und es gibt viele so Stories, wie es Backstage gelaufen ist. Auf jeden Fall, der Nuno Bettencourt, der ist mega ans Herz gewachsen.
Total, ja.
Ist ein unglaublich guter Musiker, sympathischer Typ. Und er hat an dem Event, es gibt noch einen zweiten jüngeren Musiker, können wir nachher drauf sprechen, der auch extrem guter Punkt hat. Aber der Nuno Bettencourt, den haben wir eigentlich nur noch auf der Bühne gesehen, bei diesen Champs.
Genau.
Und er hat unglaublich abgeliefert. Er war eigentlich immer als Gitarrist der einzige feste Weg bei diesen Champs. Also nach dem David Draymond ist dann nachher, der hat dann noch Sweetleaf gemacht mit der Supergroup A und nachher jetzt dann gewechselt ist der Whitfield Crane gekommen, der Sänger von Ugly Kid Joe, der hat Believer gemacht, der hat dann den Bassist gewechselt und den Schlagzeug, und dort ist der Sleep Token 2.
Das ist Schlagzeug, Sleep Token.
Genau. Frank Bello, das ist der Anfangs-Bassist. Ja, und dann ist einfach so Leute auf der Bühne. Oder? Und dann,
ja, so eine Konstellation, wo man nie würde erwarten.
Nie.
Sleep Token 2 quasi ganz neue, riesige Band, aber für unseren Kontext neu, oder? Ja. Und Frank Bello hat seit 40 Jahren quasi mit Anfangs unterwegs. Genau. Ja. Und nur noch Bettencourt irgendwo dazwischen, oder? Ja,
genau.
Ja, und das sind schon spezielle Konstellationen. Ja, wo sehen wir das? Oder so etwas siehst du sonst nie, oder? So eine Konstellation von Bands, wo fast schon, ja, 3 Generationen ist vielleicht zu weit, aber es ist nicht so weit weg zwar. Es sind wie fast 3 Generationen von Bands, oder? Wo auf einer Bühne stehen, oder? Ja. Und es funktioniert, oder? Ja.
Also ich habe die Believer-Version, die ich unglaublich geil
fand. Toll gewesen.
Ich bin jetzt nicht ein Ugly Kid Joe-Fan, aber der hat auch gut gesungen. Das ist ein recht schräger Typ. Ich habe zuerst gemeint, das ist irgendwie ein Roadie, der sich verlaufen hat. Whitfield Crane ist mit seinem Rucksäckli auf die Bühne. Ich habe ausgesehen wie auf so einem Traveler.
Yeah.
Und hat dann abgeliefert und ist wieder gegangen.
Aber ja, der hat sein Rucksäckli an und hat wirklich gut gesungen. Ja. Ja. Man merkt halt, dass er hat so das Ami-Entertainment-Gain ein bisschen. Oder ja, hat er auch halt. Und dann ist er fertig gewesen, dann zieht er sein Rucksäckli wieder an und ja, ich muss jetzt eins weiter. Oder?
Genau.
Ja.
Und er ist dann eins weiter und dann ist ein junger Mann auf die Bühne gekommen. Ich habe den Namen schon gekannt, weil der Youngblood hat im 22 mit dem Ozzy der Ozzy hat mit dem Youngblood ein Video gemacht. Und der Youngblood ist ein junger englischer Künstler, der ist ziemlich angesagt, aber nicht in unserer Generation. Auf jeden Fall, der kommt auf die Bühne und dann ist so ein bisschen Raune gesehen. Was macht jetzt der da? Der sieht halt ganz anders aus. Der hat so einen glänzigen Anzug angehabt und seine Haare sind zurückgestrahlt. Dann hat es nicht sehr metallisch ausgesehen.
Und ja, und er hat ausgesehen wie so eine verschupfte Version von Nick Cave. Weißt,
so,
wird der Anzug nicht so ganz passen.
Genau.
Und, ja.
Genau. Und es ist aber sehr verhalten gewesen. Einfach, was macht jetzt der da?
Ja. Yeah.
Und sein Plan war, dass er ein Cover vom Sabbath-Song Changes spielt. Und die 5 Minuten, die dort passiert sind, das werde ich mein Leben lang nicht mehr vergessen, weil das war unglaublich. Ich habe noch nie gesehen, wie jemand ein Publikum in so kurzer Zeit komplett bis zum Letzten auf seine Seite holen. Das Stadion ist Kopf gestanden.
Absolut.
Und bis heute in allen Foren, wo ich drin bin, stehen sie immer noch Kopf, weil ich sage, das ist ja eine fucking verdammt gute Musik. Und der hat auf jeden Fall das Changes angeschmettert, dass man permanente Gänsehaut gehabt hat. So etwas von wirklich genial, absolut Entertainer, Vollblutmusiker, super Stimme.
Super Stimme.
Ich bin zum Schwärmen nicht mehr rausgekommen und bis heute sogar nicht rausgekommen. Es ist so weit gegangen, dass ich ein Ticket gekauft habe für das Konzert, für das Youngblood-Konzert in Zürich, du ja auch.
Ja, ich auch.
Und viele andere Leute, die diesen jungen Künstler dürfen, entdecken über diesen Umweg. Also wie ist dir sein Auftritt reingekommen?
Ja, unglaublich. Also ich habe nur den Namen kennt, keinen Song kennt. Ich habe nicht gewusst, dass er eine Verbindung hat mit Ozzy oder so. Ich habe zuerst gedacht, was macht er da oder so. Ich habe gedacht, okay, vielleicht ist das, ja, ich habe gedacht, das ist einfach so eine Sympathy-Vote, die er bekommen hat, weil er halt aus England ist und bekannt ist. Ich habe gedacht, ich habe keinen Hintergrund gewusst, oder, ja. Und es ist wirklich, vielleicht 30 Sekunden gegangen und dann hat er mich gehabt.
Ja.
Und das ist das Magische, oder? Wenn du merkst, nach wenigen Sekunden merkst, okay, wow, das ist jetzt etwas Spezielles. Das haben wir einen Moment da, der selten ist, oder? Und ich meine, Changes ist ja nur Klavier und Gesang im Original, ja. Und eher ein Song, wo ich so, wow. Also ist jetzt nicht mein Highlight von Volume 4, wo er drauf ist, überhaupt nicht, ja. Also ich habe den Song oft übersprungen auch in der Ursprungsversion. Und sie haben das halt arrangiert, oder? Also nur noch im Bettencore soliert sich da, ja, natürlich so absolut jenseits gut Solo, das er anlegt, oder? Die ganze Band harmoniert, das hat sich der Song schon, weiß ich was, seit Monaten im Repertoire jeder oben gespielt, bis das erste Mal.
Genau.
Muss man sich auch mal geben.
Ja, ist krank.
Also, du könntest meinen, die haben das 3 Monate geübt, oder? Ja. So perfekt, oder? Und dabei, ja. Wahrscheinlich haben sie einmal vorher geübt und jetzt ist die zweite Aufführung wahrscheinlich gesehen. Und ja, er hat einfach eine Wahnsinnsstimme, oder? Der hat das Gefühl, das Mikrofon, weiß ich was, einen Meter weg und ist lauter als alle anderen Sänger, oder? Ja.
Genau.
Also, unglaublich. Ja. Und ja, ich habe Leute gesehen heulen, oder? Ja.
Ja.
Also Leute gesehen heulen und die Leute einfach völlig fassig. Und niemand hat geredet.
Also,
niemand hat mehr geredet. Ja. Weißt du, sonst hörst du jemanden bla bla und dies und jenes. Alle nur noch quasi, ja, immer an der Lippe gehangen, oder? Und eben, ja, ich bin auch völlig begeistert gewesen. Also unglaublich gut. Also riesen, also ich weiß nicht, eben, bei so Künstler, wo, ja, ich habe immer das Gefühl, ja, sie können auch ausbrennen, weißt du, in dem ganzen Rock'n'Roll-Lifestyle, oder? Und wenn auch sie Zeug ein bisschen zusammenhalten und nicht die falschen Berater verwünscht, oder? Können sie ein riesen Name werden. Mal schauen, vielleicht ist das so der nächste große Rockstar, so irgendwas, so eine Mischung aus Billy Idol und Freddie Mercury, irgend sowas, oder? Ja,
ja, und eben du sagst Freddie Mercury und irgendwie, ich habe so, also ich würde jetzt nie wollen, die zwei Events vergleichen, Live Aid oder also Loud Aid könnte man sagen.
Loud
Aid. Aber der Moment mit dem Youngblood hat so ein bisschen den Charakter, weil er ist so ein bisschen Freddie Mercury Entertainer und hat das Publikum so im Griff gehabt, wo der Song fertig war, hat er nicht aufgehört, hat einfach gesagt, jetzt singen die und dann hat das ganze
Stadion. Ein Cappello quasi, hat er noch einmal angestimmt.
Das ist wirklich wahnsinnig gewesen. Also ich hoffe auch, dass der ja, dass er nicht ausbrennt. Er ist 27 auch jetzt ein Typ, wo man muss aufpassen muss.
Yeah,
27 ist und ihn quasi begleitet, dass er 28 wird, dass er nicht, dass das nicht passiert, wie es anderen passiert ist. Also ihr merkt es, wenn ihr uns zuhört, könnt ihr mal den Youngblood an, das letzte Album oder vor allem der Auftritt jetzt auch und dem Konzert. Und nachher ist es mit jungen Leuten weitergegangen, das habe ich noch recht lustig gefunden. Der Jack Black hat zusammen mit dem Sohn von Tom Morello und anderen Rockstar-Kinder. Eigentlich, also Mr. Crowley, der berühmte Ozzy-Song gespielt und der so noch interpretiert vom Bühnenbild her, also ist eingespielt worden, wie es original auch gibt mit dem Randy Rhoads, Ozzy, Tommy Aldridge und Rudy Sarzo. Das habe ich echt eine charmante, witzige Idee gefunden.
Das habe ich leider nur so am Rand gesehen. Ja, okay. Weil das war der Moment, wo ich mal aufs WC bin. Nochmal, ja.
Okay.
Aber zum Glück relativ ohne müssen irgendwelche seltsamen Flüssigkeiten stehen.
Also, ja, noch ist Alice in Chains gekommen, also eine von meinen Lieblingsbands. Auch 15-Minuten-Set, Man in the Box, Wood und Fairies Wear Boots. Als Sept-Cover, ich habe es super gut gefunden. Aber natürlich ist Alice in Chains für mich halt trotzdem irgendwie gestorben mit dem Lane Staley. Ich mag sie gern. Ja, ich habe sie wirklich bis heute schon gern, aber irgendwie, da bin ich so ein bisschen sehr sentimental, auch wenn ich zurückdenke. Aber es war ein sehr guter Auftritt gewesen. Nachher auch für mich etwas, was ich mich riesig gefreut habe, was irgendwie gar nicht zum Kontext reingepasst hat, Gojira.
Gojira, ja.
Aber ja, für mich eine absolut grandiose Band, habe mich mega darauf gefreut. Ich habe gedacht, mal schauen, wie die Leute auf die Band reagieren, weil irgendwie ist es so ein bisschen wie ein Fremdkörper gewesen. Wie hast du gefunden?
Ja, Gojira ist halt super technisch, oder? Ja. Also Mastodon ist ja sehr technisch, sage ich mal, und die anderen Bands sind nicht oft so auf dieser absolut technischen Metal-Schiene daheim wie jetzt Gojira und eben mit Abstrich Mastodon, von dem her ein kleiner Fremdkörper. Mir hat's irgendwie, bin ich noch, weiß ich was, wegen dem Youngblood und auch Alice in Chains, bin ich ein bisschen, das ist der Moment, wo ich wirklich das erste Mal gefunden habe, ich muss ein bisschen pausieren, im Sinne, dass ich einfach nicht so, so super dabei gewesen bin. Ja. Mhm. Also Gojira habe ich, wenn man so will, am ersten noch ausgelaufen von all diesen Bands. Also ich habe es gesehen, aber eben nicht wirklich gross aufgesogen. Man muss dazu sagen, dass Gojira hat am 4 gespielt. Also, das heisst, wir reden ja erst von der ersten 3 Stunden.
Oder? Ja. Eben, wir haben schon Alice in Chains gesehen, wir haben schon Mastodon gesehen, Lamb of God, Anthrax. Es ist 4 am Nachmittag.
Ja, wir haben 3 Stunden erst.
Genau.
Also Wahnsinn, ja.
Sie haben eine mega coole Version von Under the Sun,
das stimmt, eine
Version
ja.
gespielt.
Dort habe ich dann aufgepasst wieder.
Ja. Und was ich auch cool gefunden habe, es gibt ja den berühmten Auftritt von den Olympischen Spielen, von der Eröffnungszeremonie. Und das Mea Culpa haben sie gespielt, auch mit inklusive Opernsängerin auf der Bühne.
Stimmt, ja.
Marina Viotti. Spezieller Moment, aber einige Metalheads im Publikum haben sich dann schon nicht ganz so gespürt. Ich habe es super gefunden, aber ja.
Yeah.
Hey, es ist weitergegangen. Das nächste ist wieder für mich ein WC-Stopp gewesen, weil ich bin Gitarrist und es hat einfach geheißen, jetzt kommt der Drum-Off.
Ja, ja, das ist nicht immer WC-Potenzial.
Genau. Ich habe keine Ahnung, was ein Drum-Off ist, aber sie haben auf jeden Fall 4 Schlagzeuge auf die Bühne gestellt und hast du es gesehen?
Ja, ja, 3, okay. Also 3 Schlagzeuge sind es.
Oh, 3, okay. Weil ich das habe ich komplett verpasst, weil ich bin da wieder gewartet im Urin. wirklich sehr viel Bier getrunken haben.
Yeah.
Aber dort sind der Travis Barker von Blink-182, der Chad Smith von Chili Peppers, Danny Carey ist von Tool, oder?
Von Tool, ja.
Genau. Zusammen mit dem Tom Morello, Nuno Bettencourt an der Gitarre und der Rudy Sars am Bass haben ein Drum-Off gemacht. Was,
yeah.
ist das, was ist das
gewesen? Ja, also eigentlich ist es einfach, also der Rhythmus, also was heisst, Bettencourt und Sars haben einfach quasi Symphony of the Universe quasi ihren Teil gespielt. Also auf das Riff, das bekannte Symphony of the Universe Riff, und sie haben einfach drüber halt irgendwelche Mini-Drum-Solos gespielt.
Okay.
Ja.
Okay.
Ja, also für mich wenig spektakulär, also generell so Schlagzeug-Solos extrem schwierig, finde ich. Ja. Auch wenn sie die besten Schlagzeuger auf der Welt sind, sagt es mir nicht viel. Und das sind ja 3 von den besten Rock-Schlagzeugern, sage ich mal, gerade da.
Eben der Travis Barker, das
ist brutal guter
Schlagzeug. Also es hat Leute im Publikum noch gehabt, die gesagt haben, hey, das ist irgendwie best Rock-Drummer ever. Ich sage, das kann nicht sein, das ist eine Punk-Rock-Band.
Ja, da hat
ja, das scheint es wirklich gut.
Er ist wirklich gut und alles, aber irgendwie, eben, ich spüre es halt so Zeug nicht. Ja. Mhm. Mir tönt das einfach ja. Ja, es ist für mich wie eine Zirkusaufführung. Ja. Ja. Ich schaue das an und denke, ja, spektakulär, aber ich habe keinen Bezug. Ja. Ja. Und das war mein Problem da mit ihnen. Es ist ja zum Glück nicht ewig lang gegangen, das war noch der Vorteil. Gewesen. Weil es ist ja dann übergegangen in die Supergroup B, in die zweite Supergroup. Dann,
genau, ja. Genau. Dort habe ich nämlich wirklich einen Fehler mit meinem WC-Stopp gemacht, weil ich bin dort recht lang angestanden, weil ich nicht der Einzige war, der so viel Bier trinkt und so unglaublich muss ich sagen. Und dann höre ich Breaking the Law im Hintergrund.
Genau.
Und dann bin ich mal schnell schauen. Und dann denke ich, ich kann meinen Platz wieder haben. So läuft es eben auch im Queue. Du kannst sagen, ich bin schnell weg und ich komme wieder.
Yeah.
Und dann habe ich gesagt, Billy Corgan ist auf der Bühne zusammen mit dem K.K. Downing.
Genau, ja. Yeah.
Komplett schräg. Du hast es gesehen.
Ja, das habe ich super gefunden. Die zweite Supergroup habe ich auch als Highlight gefunden. Also wie du schon erwähnt hast, K.K. Downing auf der Bühne, also ist ja noch nett, oder? Das ist immerhin Priest, also Priest ist ja in dem oben ist ja in Hannover gesehen, oder?
Genau.
Beim Scorpions, ihrem 60-Jahr-Jubiläum, ist ja Priest gesehen. Aber so gesehen ist ein sehr wichtiger Teil von Priest trotzdem vor Ort gesehen. Und mit K.K. Downing, war ja auch schön gesehen, den wieder mal zu sehen, weil das ist jetzt schon wieder 15 Jahre her, als ich das letzte Mal wahrscheinlich live gesehen habe, oder noch mehr, wahrscheinlich. Mhm. Und ja, und sie haben eben mit Billy Corgan zusammen und Tom Morello und Rudy Sarsa am Bass haben sie Breaking the Law gespielt, ja. Mhm. Ja, Billy Corgan, also Smashing Pumpkins Sänger vielleicht, wenn als Kontext oder wenn man seine Stimme kennt und Breaking the Law, ist nicht kein Halford, ja. Aber er hat es irgendwie, muss sagen, hat es einfach mit Charme und ja, mit seinen Möglichkeiten hat das eigentlich echt gut umgesetzt, habe ich gefunden. Ja. Mhm. Ja, sehr schön, also coole Coverversion. Sie sind dann übergegangen in Snowblind, ja, von Sabbath. Auch gleiches Line-Up, meinte ich, als gleiche Supergroup, ja. Eigentlich auch sehr cool gefunden, ja. Also mir hat das eigentlich recht gut gefallen. Ja. Der Einstieg in die Supergroup, in die zweite Supergroup, habe ich cool gefunden. Billy Corgan, KK Downing, Rudy Saas, auch Bassmonster.
Ja, natürlich.
Und der ist ja über 70, aber hey, Gott, ja.
Am Start, ja.
Am Start, ja. Oder zeigt dann auch so, ja, so geht es halt, oder? Ja. Und jetzt müsst ihr halt aufpassen und dann zeige ich es nochmal so dem Still, oder? Ja. Und dann ist das der erste Teil von der Supergroup gesehen und dann ist es übergegangen zum Sammy Hagar.
Genau. Ja. Ich bin dann ins Stadion zurückgekommen, wo der KK für Snowblind ein recht langes Solo gespielt hat. Ja. Und das ist extrem geil gewesen. Ja. Als erstes Mal hat er immer noch sehr gut spielen und hat wirklich so, auch so ein bisschen Signature-Licks und ich habe dann, es hat so ein bisschen getönt, wie so auf dem Live-Album Unleashed in the East. Ich habe mich so ein bisschen zurückversetzt gefühlt. Ich weiß nicht, wieso.
Also natürlich sieht er älter aus, ja, aber halt, das ist ja brutal.
Ja, super geil gewesen. Weißt du, bin ich ins Stadion zurückgekommen und dann habe ich auch gesehen, dass der Billy Corgan am Gesang hat so eigentlich für mich eher Nosferatu-mässig ausgesehen, mit seiner Glatze, mit seinem Mantel, mit seinem bodenlangen Mantel. Ich hatte dann aber in einem YouTube-Podcast, wo ich geschaut habe, die Woche haben sie ihn eher mit dem Onkel Fester von Adams Family verglichen. Spitz gemein. Aber ja, und nachher, ja, du hast es ja gesagt, nachher ist also für mich auch ein bisschen ein Fremdkörper gekommen, der Sammy Hagar.
Hätte ich auch nie gedacht, dass ich den mal
nein, das hätte ich auch nicht gedacht. Vor allem, ich habe den Kontext irgendwie immer noch nicht finden können, wieso der Link irgendwie zu Seben oder zum Ossi. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Also, da haben sich auch viele gefragt, irgendwie, ob jetzt das neben Foren oder YouTube. Ich habe keine Ahnung, was die Ziellink soll sein. Auf jeden Fall hat er Flying High Again, also der Ossi-Song, gespielt. Ich habe es nicht gut gefunden.
Ich war ein bisschen enttäuscht von Sammy Hagar. Er hat auch nicht angepasst für mich, der Sammy Hagar, obwohl ich gewisse Sachen von ihm mag, also von seinem Solo-Zeug. Für mich hat er immer so ein bisschen so das lässige amerikanische so Surfer-Dude-Zeug am Strand und so. Und so wirkt er auch ein bisschen von der Art her und von seiner Stimme von Art auch. Er hat so ein bisschen eine hellere Stimme, oder? Und das passt halt nicht nach Birmingham, ja. Also, das ist das, was mir aufgefallen ist. Es passt einfach nicht quasi in eine Industriestadt rein, sondern er passt an den Strand, oder? Mit so alles locker, lustig und Palmen und weiß ich was, ja. Aber nicht nach Birmingham. Und auch seine Version von Flying High, also ein Teil hat es mir gedacht, hat er die Lyrics nicht so ganz im Griff gehabt. Ja.
Song auch nicht so kennt.
Naja, man hat das Gefühl, er hat so, ja, da kommt glaube ich mal eine Strophe und das würde ich schon irgendwie können und sonst weiss dann der andere auch, wo es durchgeht, so irgendwie hat man das Gefühl gehabt.
Also eben ein bisschen fremdkörpermässig und ich meine, der Sammy Hagar, der ist ja auch 77 oder so und der hat sicher eine sehr gute Stimme, aber es ist so ein bisschen das Kalifornien, eben Surf-Feeling aufkommen, das hat irgendwie einfach nicht gepasst in der ganzen Event. Nein. Und ja, nicht ein Highlight, aber jedes Mal, wenn ich sage, nicht ein Highlight, eben, man könnte jetzt meinen, was hat euch denn so gefallen, dass das so historisch soll sein? Haben wir trotzdem mitgerölt, mitgesungen, mitgeklatscht, mitgemacht, weil es ist einfach ja schlussendlich der Tag für Sabbath und den Abschied nehmen. Das mag jetzt ein bisschen komisch immer tönen, wenn wir jemanden auch nicht so gut gefunden haben, aber es ist im Kontext von dem Fest, das wir hatten, trotzdem einfach geil gewesen, auch wenn es nicht so gut gewesen ist.
Ja, also eben, es ist Jammer auf extrem hohem Niveau wieder mal. Und ich meine eben, wenn jetzt der Sammy Hagar jetzt bei uns jetzt nicht so gut rangekommen ist, ja, der hat zwei Songs gesungen, dann ist er auch wieder weg gewesen. Also es ist ja nicht etwas gewesen, was einen dann genervt hat lang, oder?
Genau.
Und eben genervt ist eben schon auf hohem Jammer, hohem Niveau.
Sehr hohem Niveau. Ja. Und dann ist in dieser Supergroup B eine neue Konstellation gegeben, dort ist auf die Bühne gekommen der Ghost-Sänger, der Papa Perpetua und auf einmal ist der Vernon Reid, ehemals Living Caller, auch noch auf der Bühne gesehen.
Genau,
und dann haben sie zusammen mit dem Ghost-Sänger Bark at the Moon gespielt. Ich habe eine super Version gefunden, vor allem der Nuno hat einfach unglaublich abgeliefert. Und geht mal auf YouTube schauen, Nuno Bettencourt, Taxi, Rehearsing Bargain the Moon. Weil die arme Sau, du nur noch Bettencourt, hat eigentlich ursprünglich 3 Songs sollte spielen an diesem Tag. Yeah. Und es sind 12 Songs geworden. Oh, wieso? Weil einfach Leute haben müssen absagen. Zum Beispiel Wolfgang Van Halen ist mal noch auf dem Billing gewesen, aber hat müssen absagen aus persönlichen Gründen. Und sonstige Sachen, eben wie gemeint, dass der Jake Lee vielleicht könnte Bargain the Moon spielen, ist einfach gewesen. Da hat sich das ganze Zeug in der kürzesten Zeit draufbringen. Yeah. Und da gibt es das Video, wie er auf einer Taxifahrt ans Stadion das Bargain the Moon Solo nochmal übt. Und ich meine, und hat er so abgedruckt und so abgeliefert, dass es wirklich super grandios war. Und dann ist es auch schräg geworden nach dem Bargain the Moon. Wir sind immer noch bei der Supergroup B. Yeah, dann, wieder, dann sind die weggegangen und dann ist wer auf die Bühne gekommen. Jetzt wird es ganz schräg.
Ja, das hätte ich auch nie gedacht, dass ich nochmal sehe in meinem Leben. Aber man hat ja nur gelesen, es ist fertig und kann nicht singen. Und Ende Gelände, oder? Mhm. Auf einmal steht Steven Tyler da. Ja.
Genau.
Was mir und so nebenbei, also so nebenbei wird erwähnt, oh, es ist noch ein Gitarrist, ist ja noch da, noch einer zusätzlich. Ja, der heisst Ronnie Wood, ja, der spielt noch so eine Band, haben dafür auch schon gehört, Rolling Stones. Ja,
genau.
Dann so, oh, hoppla, okay. Also mal Aerosmith von Rolling Stones auf einer Bühne auf einmal, ja.
Also das wäre ja dann der super Überraschungsgast gewesen, eigentlich, würde ich mal sagen, Steven Tyler, der eigentlich seine Karriere aufgeht vor ein paar Jahren, weil er gesagt hat, er hat keine Stimme, sie haben eine Aerosmith-Tour absagen und es hat weit und breit nicht nach irgendwie einem Revival oder sonst etwas tönt. Und dann steht er auf der Bühne zusammen noch mit Ron Wood. Er hat ausgesehen wie zu seinen besten Zeiten. Und Philipp hat er abgeliefert.
Brutal. Brutal.
Ich glaube, es war Steven... am krassesten an diesem Tag. Gell?
Ja. Ja, ja, also Steven Tyler, ja, der hat auch das Talent. Also Steven Tyler weiss man sich ja schon lange, oder? Ob der kann das Publikum in seine Hand nehmen, oder? Ja. Der schafft es irgendwie, das sind 40'000 Leute da und jeder hat das Gefühl, ja, es ist ein persönliches Event für ihn, oder? Ja. Der schafft das effektiv, die Leute so zu sich zu holen, in die Bubble reinzuholen, in die magischen Momente reinzuholen, wie kaum ein Brand auf dieser Welt. Ja. Steven Tyler einfach unglaublich begnadet, der Sänger, Frontmann, immer gesehen natürlich. Ja, ja und, die, und eben die Zusammenstellung, Rolling Stones, Aerosmith, Bettencourt, wo alles zusammenhält, oder? Udi Sas am Bass, oder? Und da ist der Travis Bark, Entschuldigung, wieder am Schlagzeug gewesen, wieder mal. Ja, Wahnsinn, oder? Dann haben sie ja ziemlich einen Standard-Song gespielt, Train Keeper Rolling. Mhm. Ja, nicht ein Standard-Song im Sinn, von der kennt auch jeden, oder? Ja, von denen die Leute. Also, da muss selbst der Ronnie Wood von Rolling Stones auch nicht mühen, weil der kennt auswendig, der spielt ja schon 50 Jahre, oder? Ja. Ja. Und es hat völlig funktioniert.
Absolut, ja. Also abgedruckt wie verrückt. Das Steven Tyler ist wirklich ein Rockgott, muss man sagen. Ja. Auch in der hohen 70er, aber unglaublich. Also die Stimme, das Auftreten, Showmanship, Publikum, 50'000 Leute knapp, ja gerade sofort im Griff.
Sofort.
Gesungen wie ein Herrgott. Und eben ist eigentlich mit einem halb spektakulären Song losgelegt. Train Kept Rolling.
Ja, da haben wir einfach so viel gehört.
Genau.
Ja. Das ist so ein Standard halt. Ja.
Genau, und dann sind sie in Walk This Way über. Ist klar, natürlich Signature-Song für Aerosmith.
Ja.
Unglaublich gute Version.
Also ohne Ronnie Wood, der hätte er nicht mögen. Dann, also.
Hätte schon nicht mehr können, genau, nach 3 Minuten. Ist dann, das,
aber ich habe das noch geschätzt, dass jemand in seinem Kaliber quasi, weißt, wie ein von den Rolling Stones denkt, ja, wieso komme ich halt für 3 Minuten, ist auch gut. Ja,
ja, ich meine,
dann gehe ich halt weiter schnurren hinten, ist auch okay für mich. Also irgendwie habe ich das recht sympathisch gefunden. Ja.
Ich auch, also ja. Es hat ja auch so, als ich beim vierten Mal aufs WC gegangen bin, habe ich den Brian May im Publikum gesehen. Das habe ich auch so absolut schräg gefunden.
Ja, das habe ich auch gesehen, lustig.
Dann siehst du einfach so, hä? Wieso sitzt jetzt der da und schaut das alles zu? Und irgendwie gleichzeitig auf der Bühne sind irgendwie was für Leute und so. Also das ist ja auch noch so geil gewesen, wie viele Leute eben einfach dort sind.
Yeah.
Super Rock-Legenden. Ja, aber zurück zu der Supergroup B. Also dann ist etwas gekommen und das ist, hey, ich weiß auch nicht, das ist, das Publikum hat das nicht mehr gefasst, hat eine Kurzversion von Whole Lotta Love gegeben. Und das muss man sich auch, also gönnt das einfach go YouTube oder Google oder wie immer.
Yeah.
Das ist unglaublich.
Also der ganze Teil Walk This Way, Whole Lotta Love, unglaublich.
Ja, ja. Also ich glaube.
Ich hatte ja nie erwartet, dass ich Steven Tyler höre, quasi jetzt nach Aerosmith, dass Steven Tyler höre, quasi Led Zeppelin cover. An so einem Event, das ist so, ein Fiebertraum, alles zusammen, oder?
Ja.
Und es hat völlig funktioniert. Ja.
Völlig. Also eins von den extreme Highlights. Also das Stadion ist Kopf gestanden, ja. Wirklich. Ich glaube, so Youngblood war so ein Moment, so ein What-the-fuck-Moment.
Genau.
Und Steven Tyler war ein brutaler What-the-fuck-Moment.
Absolut.
Was auch What-the-fuck war, ist, währenddem die Supergroup B auf der Bühne ist, links und rechts, ich glaube, ich habe noch nie so viele Fotomodel, also es sind wahrscheinlich alles Frauen von denen Musikern. Sie war einfach nur noch blond und im Leder-Kombi und weiss nicht was, war auch speziell gewesen. Aber die Supergroup B, ja, muss ich sagen, genau wegen so etwas ist ja der Tag so speziell.
Ja.
Leute in Konstellationen sehen, Songs spielen, die man nie gedacht hat und vor allem noch in einer Qualität. Und dann nach dieser Supergroup B, ich meine, dann ist es eigentlich erst also absurd geworden. Also ich meine, nur schnell, ich tue es nur schnell aufzählen, wir gehen nicht wirklich im Detail drauf ein. Aber jetzt wissen wir, es ist irgendwie 6 Uhr oben oder 5:30 Uhr, es kommen Pantera, Tool, Slayer, Guns N' Roses, Metallica, Ozzy und Sabaton. Okay, jetzt müsst ihr euch auch vorstellen, ihr steht in diesem Stadion, wisst ihr, ja, ich bin eigentlich schon halb fix und fertig, stehen kann ich auch nicht mehr, habe schon irgendwie 10 Bier im Kopf, gehen pissen ist eigentlich quasi wie in einem Swimmingpool von Urin stehen. Und jetzt geht es weiter. Also Pantera sind gekommen.
Ja.
Gut gewesen?
Ja, Pantera hat für mich einen schweren Stand gehabt, also aus mehreren Gründen. Erstens wegen der Supergroup B, also ja, wenn man so etwas noch gefüttert bekommt quasi, ja. Ist ja wie ein Dessert nach Dessert, wo immer wieder besser wird, oder ja. Und dann Steven Tyler und weiß ich was und ein Whole Lot of Love und all das Zeug und dann, ja, sollen wir übergehen zu Pantera. Mhm. Für mich persönlich noch schwierig gewesen. Mhm. Ja. Wobei die Leute sind durchgegangen. Also,
ja, ja.
Wo ich war, bist völlig durchgegangen, dass ich Pantera sehe. Mhm. Für mich ist einfach so viel Gutes passiert gerade in der vorher, dass es für mich fast schon ein bisschen mehr vorbei ist, ehrlich gesagt. Mhm. Und ich bin nie der grosse Pantera-Fan gewesen. Also auch zu ihren Hochzeiten nicht. Also,
mhm. Also ja, also absolut solid, die Leute sind abgegangen wie Zäpfli. Yeah. Auch nicht meine Lieblingsband. Was lustig ist, der Jason Momoa ist ein riesen Pantera-Fan, hat ja Pantera auch angesagt. Und wir sind noch recht nah bei der Bühne gewesen. Und er ist rein in Moshpit, also hat die Band angesagt und gesagt, okay, jetzt muss er auch mit uns oder euch oder wie immer. Und dann ist er einfach in die Leute rein und dann hat er eigentlich, ja, im Circle Pit ist er dann einfach Jason Momoa rumgerannt, wo irgendwie halber Kopf, ja nicht nur ein halber, ganzer Kopf grösser ist wie alle anderen. Das ist eine rechte Gestalt. Wenn so, wir haben ihn einmal etwa so 2-3 Meter neben uns gehabt, das ist ein riesen Monster im positiven Sinn. Also, ja, also. Und dann
aber sind, die jetzt auch nicht so reingezogen beim Thema.
Nö, nicht dass ich finde, hey, super solid, super geil, weißt du, zum Sehen. Aber irgendwie habe ich immer einfach gewusst, was noch kommt. Also eigentlich ganz ehrlich gesagt, habe ich einfach den Ozzy-Auftritt und den Sabaton-Auftritt, wo ich noch nicht wusste, was könnte passieren, immer im Kopf gehabt, gewusst, es passiert jetzt ganz viel bis dahin. Das nächste ist Tool gewesen, da bin ich aufs WC, nicht weil ich Tool nicht gut finde, sondern ich habe wirklich bloß auch nicht mehr können unter Kontrolle halten. Ich finde Tool mega geil. Auch vielleicht mutig sie zu platzieren an diesem Tag.
Ja.
Auch so prominent. Als eigentlich recht cool gefunden, was ich gesehen habe, das Wenige.
Mhm. Ja, ich kann mich eigentlich anschließen. Ich bin auch nicht der extremste Tool-Fan, muss ich sagen. Also mehr als Pantera auf jeden Fall. Aber jetzt auch nicht der Connoisseur von Tool, der jetzt jeden Ton abfiert. Ja. Es gibt ja da so hopeless Tool-Fans, die jeden Scheiß abfeiern. Wie es auch so Rush-Fans gibt zum Beispiel, wo jeder Scheiß abfeiern. Ja. Also sehr, sehr soliden Auftritt, absolut gut gesungen, gut, hochprofessionell natürlich. Tolle Version von Hand of Doom. Also einer meiner Lieblings-Sabbath-Songs. Also da hat mich sehr gefreut, dass sie da überhaupt hören. Und dann haben sie ihn wirklich gut gebracht. Also in dem Sinn sehr guten Auftritt, ja.
Hey, und dann?
Und dann
ist Slayer gekommen. Und dann hat irgendwie,
Also Slayer absolut, also für mich.
Ja, also Überauftritt.
Überauftritt.
Also irgendwie, sie haben, also wenn ich jetzt auf die Liste schaue, sie haben 6 Songs gespielt, aber sie haben eigentlich wie ein Medley gehabt. Also wenn Disciple gespielt, War Ensemble, Wicked World von Sabbath, South of Heaven, Raining Blood, Angel of Death. Man stellt sich mal einen vorstellen, was das ist, 20 Minuten Slayer, 25 Minuten Slayer mit diesen Songs. Sie haben sich unmittelbar sofort irgendwie x, und das ist so lustig, wenn man das auf YouTube anschaut, ich habe das nicht gesehen, unten von den Stehplätzen. Sie haben sich x Circle und Moshpits gebildet, das hat ausgesehen wie Wettersystem, wie kleine Hurricanes, es hat irgendwie über 20 so
Moshpits
gehabt. Hey, das ist abgegangen wie verrückt, es ist unglaublich geil gewesen,
Slayer. Also Slayer hat es fertig gebracht, so quasi meine Lieblingssongs von ihnen gerade ein nach dem anderen zu spielen, oder? Also eben, du hast schon erwähnt, aber Disciple, gerade mein Lieblings-Slayer-Song überhaupt, ja, wir haben es ja schon mal gehabt, Slayer früher noch. Und ja, gerade mit Disciple eröffnen, nach dem Intro, Wahnsinn, ja, für mich natürlich sowieso, ja. Und eben einfach ein Übersong nach dem anderen auf rausgeballert. Und ja, das Einzige, was ich sonst zu Slayer sage, sie haben auch viel zu früh aufgehört. Also zumindest live haben sie zu früh aufgehört. Wenn man jetzt neue Slayer-Platte braucht, ist eine andere Frage. Aber bei dieser Qualität, die sie noch als Band haben, ist es eigentlich eine Schande, oder?
Das Tomerei, er ist voll am Start.
Total.
Super gesungen.
Total.
Ist, also ich habe
Slayer... Ist so ein sympathischer Typ geworden
genau, über die Jahre. Ja. Genau. Also, und ich habe... Also ich habe sympathischer wie der Kerry King auf jeden Fall.
Ja, das irgendwie. Ist nicht so schwer.
Nein. Und irgendwie... Ey, das war wirklich ein Monster-Auftritt. Es war so langsam dämmerig im Stadion. Yeah. Das Wetter ist übrigens sehr verhebt, weil ein paar Tage vorher es geheißen, es pisst den ganzen Tag. Jetzt nicht. Bei diesem Slay-Auftritt hat wie alles gestimmt. Und
total.
Das Publikum hat die Band unglaublich abgefeiert. Und für sie ist das, glaube ich, auch etwas für die Geschichte.
Ja, ja. Habe ich also ich habe es... Ja. Also die Leute eben, das sind durchgehend.
Ja, absolut. Ja, ja. Also wirklich, ganz anschauen, ganz unglaublich. Und dann, eigentlich noch absurd, dann kommen Guns N' Roses. das einzige Mal, wo auf der Seite von der Bühne, dort, wo ich vorher erzählt habe, wo die Frauen gestanden sind oder sonst Musiker, die es zugelegt haben, haben sie ein schwarzes Zelt angestellt. Dann haben wir gedacht, was soll jetzt ein schwarzes Zelt? Vielleicht kommt ja irgendjemand, den man nicht sehen sollte. Vielleicht Elton John oder weiss nicht was, hat ja noch passt mit Guns N' Roses.
Yeah, stimmt.
Ja,
stimmt.
Auf jeden Fall ist das einfach, glaube ich, einfach, weil sie anders sind wie andere Guns N' Roses. Guns N' Roses, ich habe einen Softspot für Guns N' Roses von früher her, weil sie halt mal geschaut dann noch irgendwie im letzten Grund und so. Es war nicht so ein guter Auftritt. Sie haben zwar eine mutige Setlist gehabt, sie haben Never Say Die von Black Sabbath gebracht und Junior's Eyes. Also
gerade zwei von Never Say Die.
Genau, genau.
Yeah.
Und Sabbath Bloody Sabbath, sie haben also drei Sabbath-Cover gebracht und nachher
vier.
Welchen? Vier, so, genau. So It's Alright haben
it's
sie noch
gehabt. It's Alright, auf Technic Lexus.
Genau, und nachher haben sie noch Welcome to the Jungle und Paradise City. Aber es war nicht so gut gewesen. Und jetzt würde ich wie auseinanderheben, die Band und der Axel. Der Axel hat keinen guten Tag gehabt, oder er kann es nicht, ich weiß es nicht. Oder hat sich nicht gehört oder irgendetwas, aber es war komplett schräg gewesen.
Yeah,
es
war
wie in einem anderen Film gewesen und überhaupt nicht mit seiner Band zusammen und früher eingesetzt und nicht gut gesungen. Und
die Einsätze verpasst. Ja, da bin ich angeguckt. Ich habe ja das Glück gehabt, dass ich mich wie frei bewegen konnte, entlang vom Fußballfeld. Ja. Kann ich ja frei bewegen. Aber dort habe ich gedacht, ich muss mal wieder anhocken. Dann bin ich da an mein Plätzchen zurück und da ist nebenan der Schott, der ist, den ich am Anfang getroffen habe, wo quasi mein Sitznachbar war von der einen Seite. Der war auch dort. Und er hat nur gemeint, this is shite. Ja. This is ganz ein Mickey Mouse. Hat er gesagt, ja. Ganz ein Mickey Mouse, ja.
Also es ist nicht so gut weggekommen im Stadion selber und es ist auch im Nachhinein, als die Sachen, die ich geschaut habe, ja, das geht so. Aber
also ich, ein Sympathiepunkt für Guns N' Roses, dass sie es überhaupt machen. Ja,
genau.
Weil sie wären ja so, sie hätten ja so ein bisschen, so das Image bei mir jetzt persönlich, ob es jetzt gerechtfertigt ist oder nicht, dass ich würde sagen, was soll der Scheiß, wir spielen ja selber in dem Stadion. Sie haben ja, glaube ich, erst eine Woche vorher in dem Stadion gespielt.
Genau.
Also ein bisschen,
ja. Ja, genau.
Wieso soll man den nochmal spielen, so quasi nach Motto, was soll das eigentlich? Also dem her, Bonuspunkt, ja, sehr sympathisch, Band sehr solid. Irgendein junger Schlagzeug, wow,
super sau Drama.
Gut, super Drama, gesehen, ja. Slash eigentlich auch, also sind alle fit, einfach seine Stimme, ja, leider geht halt nicht mehr so, ja. Vielleicht hat er gute und schlechte Tage. Sonst spielt ja schon das Ganze noch über 3 Stunden, auf dem her muss es wohl schon speziell schlechter Tag sein.
Ja, es ist leider fast zu befürchten, nimm ja. Wobei eben, die Songauswahl habe ich super cool eigentlich gefunden, in der Theorie auf Papier. Also es ist natürlich hart, gell? Ich meine, wenn du weißt, du spielst zwischen Slayer und die haben eigentlich abgehoben, die verrückt und Metallica nachher, wo du auch kannst davon ausgehen, auch die kommen an, auch das braucht natürlich Balls.
Ja,
jetzt kann man sich fragen, wo ist der Link zwischen Guns N' Roses und Sabbath oder Ozzy? Der ist eigentlich auch riesengroß. Also mit dem Slash hat der Ozzy einiges gemacht, also Gastauftritt gegenseitig auf Platten und Duff McKagan hat auch Songs geschrieben für den Ozzy. Der letzte Solo-Alben. Hast du auch mal ein bisschen involviert gewesen. Also es gibt da den Link. Noch nie getroffen bis zu dem Tag haben sich der Axl Rose und der Ozzy, das ist dann auch ein bisschen zelebriert worden in Social Media, yeah. haben sich das erste Mal begegnet und haben das auch vielfach gepostet und so. Das ist ja schön. Gut, also dann ist der ganze Roses, ja, vielleicht jetzt weniger und dann haben wir gewusst, jetzt kommen noch Metallica.
Ja.
Ja, Metallica ist Metallica. Ich meine, also wenn du sagst, Metallica können 25 Minuten spielen,
ja.
dann ist ja klar, dass es irgendwie...
Ich glaube, sie haben sie 30 oder,
so. 30.
Ja, ich weiß nicht mehr. Vielleicht also, ein bisschen mehr schon, ja.
Also sie haben angefangen mit einem von meinen Lieblingssongs von Sabbath. Sie haben Hole in the Sky als Opener gehabt. Das ist eine super Version gewesen. Und dann Creeping Death, dann hast du mich sowieso einen von meinen Lieblings-Metallica-Songs. Und dann For Whom the Bell Tolls und dann Johnny Blade.
Ja,
Hallo zum Fragen übrigens, weil er hat uns dann geschrieben, hey, irgendwie Metallica sind seine Heroes, weil Johnny Blade.
Ja, yeah, Never Say Die, ich will doch gehört.
Genau, nicht. Und dann Battery und dann Master of Puppets. Also, ich kann jetzt nur von unten vom Groundfloor reden, Stehplatz, hey, das ist also, ja, ist wie ein komprimiertes Metallica-Konzert von 2,5 Stunden, ist auch die Energie vom Publikum in die 30 Minuten reingepackt worden, ist abgegangen wie die Sau. Es ist abgeführt worden, es ist ich habe es brutal geil gefunden und ich habe ja gewusst, dass ab Guns N' Roses darf ich nicht mehr aufs WC gehen. Wir sind eben bei Bier Nummer 11 schon und haben uns so langsam auf Verführen schaffen im Publikum, weil wir wussten, okay, jetzt wird es ernst, jetzt kommt noch Ozzy, jetzt kommt noch Sabbath.
Yeah.
Also Metallica, ich habe gefunden, top, abgeliefert. Es ist die grösste Metalband gegenwärtig, die wir haben. Also mal mindestens auch von wie viel Stadien das sie können füllen und so weiter. Aber es ist auch, hey, es ist trotzdem eine tolle Band. Ich meine, ich bin seit 1983 mit dieser Band irgendwie zusammen. Und,
also ich habe nur Respekt für sie. Nicht, das neue Zeug interessiert mich halt nicht, wie viele Leute, aber nur Respekt. Ja,
genau. Hey, und dann ist das rum und dann hat man irgendwie gewusst, okay, jetzt ist dann der Real Deal und der Real Deal hat man gar nicht gewusst, was passiert denn eigentlich jetzt? Also singt der Ozzy? Kann denn der überhaupt noch singen?
Genau, ja.
Hey, es hat eigentlich niemand gewusst, was passiert und wir sind recht heiß gemacht worden, eben mit so Video-Einspielen, Videoclips, die gezeigt worden sind. Und dann kommt das Carmina Burana-Intro, wo ich ja einfach sowieso... Das kann Gänsehaut zu jeder Zeit, wenn ich das höre, auslösen. Aber das ist für mich halt das Ozzy-Intro. Und, hey, und dann sitzt der Ozzy Osbourne auf dem Thron aus Belzebub, Füße und Fledermaus hin auf dem schwarzen Thron auf dieser Bühne. Flankiert von Zach Wilde und von Mike Inez, der auch schon bei ihm Bassist war, wo der Alice in Chains Bassist ist und am Schlagzeug war.
Tony Clufetos.
Genau. Und der erste Song war «I Don't Know». Und hey, ich bin so ein grosser Ozzy-Fan seit 1980, dass ich auch jetzt gerade sofort loslassen kann, wie schön das war. Also ich habe nicht gedacht, dass er überhaupt singen kann. Er steht nicht, er sitzt auf dem Stuhl. Er ist herzzerrissend sympathisch für mich. Und ich bin wie 10 Jahre alt gewesen, einfach Fanboy. Als mega schön gefunden. Ich habe mir nicht einmal überlegt, ob es gut gespielt ist oder gut gesungen. Ich habe es einfach schön gefunden, wie alle um mich herum, links und rechts, einfach in einer quasi in einer Trance sind. Jetzt ist es soweit. Jetzt kommt der Prince of Darkness auf die Bühne und sagt ja, adieu, oder? In einem kurzen Set. Und hat dann eben I Don't Know gespielt. Das nächste war Mr. Crowley, wo er gespielt hat. Du kannst dir nachher gerne erzählen. Suicide Solution ist dann gekommen. Und dann ist Mama ein Coming Home gekommen.
Ja.
Ein bisschen unerwartet vielleicht in diesem Set und da hat er selber fast nicht geschafft, Ozzy den Song zu singen. Also man hat noch riesige Leinwände links und rechts von der Bühne gesehen. Er hat versucht aufzustehen von dem Stuhl, er hat sich bewegt, er ist irgendwie also es hat auch ihn emotional mitgenommen, wie das Publikum. Und bei dem Mama, I'm Coming Home hat alles geflennt.
Yeah.
Ich bin mitten von Leuten gestanden, die geheult haben, und wir, inklusive uns, die sich Tränen weggewischt haben. Hey, das ist einfach wirklich wahnsinnig gewesen. Und ja, denen jetzt noch Crazy Train am Schluss gibt, ist logisch, dass sie den auch noch spielen. Ich kann das schwierig in Wort fassen. Also ich kann gar nicht suchen, weißt du, wie gut das war oder wie gut hat er gesungen. Oder auch, können wir vielleicht nachher kurz darauf eingehen, ist, wie viel ist Traum gedoktert worden an dem, was sie gestreamt haben. Es ist, sie haben natürlich
ein bisschen,
genau. Es ist völlig egal. Man hat ihm können, ich glaube, einen extrem würdigen Abschied.
Ja, also ich meine, wenn ich das erste Mal gesehen habe, Ozzy, also so zum Anlass an, sie haben ja so Fotos gegeben, so Ehrungen, sie haben ja noch so sie sind ja noch ausgezeichnet worden von der Stadt Birmingham und jetzt noch so Fotos gegeben und habe ich so Fotos gesehen von Ozzy und dachte, meine Güte, das sieht wirklich nicht mehr gut aus, also wirklich krank aus, ja, also da hat man wirklich Angst, dass man lebt überhaupt noch die paar Tage, oder ist das so fragil, dass man eigentlich muss Angst haben muss, oder, dass jeder Tag könnte, ja, auch der Letzte sein, oder, ja, also ich habe es wahnsinnig schön gefunden, Ozzy hat wirklich alles gegeben, was halt noch möglich ist, ja. Und Mama, I'm coming home, ja, das ist schon, zum Teil hat er die Stimme verloren, so wie die Voice Cracks gegeben, weil er einfach so überwältigt war, oder, dass er gar nicht mehr singen, weil er selber quasi Gefühle übermannt hat,
genau,
ja.
Genau.
Dann hat das Publikum das halt übernommen. Oder?
Ja.
Und das sind so die magischen Momente. Ja.
Mhm.
Also, und das haben sie ein bisschen nachdoktert, leider im Stream dann. Ja. Mhm. Also ein bisschen verbessert, was ich eigentlich noch auf eine Art schade finde, weil einerseits ist es nicht schlecht gewesen, überhaupt nicht.
Mhm.
Und andererseits hat es dann einfach noch mal ein bisschen mehr die Situation halt drin gehabt, wie es halt ist.
Ja. Ja, ich verstand den Aspekt, dass man weiss, das ist das Vermächtnis, das wird noch von Millionen und Abermillionen geschaut, das letzte Konzert, irgendwann wird das ja zugänglich sein. Ich habe das wirklich, also es war wirklich unglaublich toll gewesen, aber es war unglaublich herzzerrissen gewesen.
Ja.
Für alle in dem Stadion, aber auch für ihn, der einfach gesagt hat, okay, also noch einmal und nachher.
Also ich glaube, es ist wirklich fair. Also ich weiß nicht, wie jetzt noch.
Ja,
also,
genau.
Das ist fertig. Also,
ist fertig, ja.
Ist fertig. Also, und ich nicht mehr passieren.
Und weißt du, ich habe noch gelesen, es hat, glaube ich, die Tochter oder so gesagt, er hat ja die Schmerzmittel aufgehört, nicht, damit er, weil er ist ein bisschen Ballaballa gewesen, von diesen Medis, die man nicht, damit er das auch wahrnehmen kann. Und weißt du, nicht irgendwie abwesend ist bei diesem Konzert und so. Und ich glaube, das hat ihn unglaublich viel gekostet. Er hat viel mehr abgeliefert, als ich je gedacht habe.
Ja, ja, absolut.
Ich hätte nicht gedacht, dass der Ozzy einen Ton singt. Ich habe gedacht, er sitzt um den Stuhl und schaut, wie andere Leute das interpretieren. Und er sitzt dort und spielt meine Lieblingssongs von seinem Solo-Katalog.
Ja.
Hey, wahnsinnig gewesen. Und dann habe ich irgendwie mein Livestream grüppelt daheim. Ist dann mal eine Nachricht durchgekommen, da hat meine Freundin geschrieben, dass sie hysterisch brüllen müssen. Sind alle einfach daheim vom Bildschirm. Das war dann ja zwei Stunden später gewesen, aber was sie geschrieben haben, haben sie so geheult. Und so. Und das war wirklich herzzerrissen. Und der Auftritt, also das würde ich nie hergeben. Nicht, weil es das Beste war, was ich musikalisch gesehen habe, aber es ist etwas vom Ergreifendsten, was ich je gesehen habe. Und ich meine, hey, wir reden vom Ozzy, oder? Wo wirklich der Vater von dem Heavy Metal ist, den wir halt so lieben. Und dann haben wir ja gewusst, es geht ja sogar noch weiter, oder? Schon dann irgendwie, also es sind ja mittlerweile 9 Stunden Musik gesehen.
Yeah.
Und dann ist gewusst, okay, und jetzt können wir ja noch Sabbat. Das ist ja so absurd, oder? Ich meine, ich bin nudelfertig emotional. Und jetzt kommt, wie ist denn für dich?
Also, ja, ich habe eben auch gedacht, nach Ozzy, ich gedacht, wir haben immer die kurze Umbaupause gehabt, wo eben denen, vielleicht so gegen die Hauptbands zu, ist halt mal eine Viertelstunde gegangen, vielleicht Umbau-Maximum, ja. Aber es ist ja nie mehr als eine Viertelstunde gegangen. Ja.
Ja.
Und da ist es auf einmal länger gegangen, ja.
Ja.
Und dann habe ich gedacht, oh je, okay, vielleicht mag er nicht mehr da sein. Ja, sagt er, ich kann nicht mehr, oder? Das war's. Und dann habe ich gedacht, okay. Dann habe ich schon ein bisschen das Gefühl gehabt, vielleicht passiert halt, ja, war es das halt jetzt wirklich, ja. Und ja. Aber dann irgendwann eben, ist dann doch losgegangen mit selber. Zuerst mal, ja, ich habe nicht zuerst eben am Anfang jetzt angefangen mit dem Gewitter und mit dem Glöckle. Und dann habe ich gedacht, okay, das ist klar, jetzt kommt Black Sabbath selber, der Song. Logisch, oder? Und auf einmal kommt die Sirene, oder? Und ich so, was ist Sirene? Gehört aber nicht zu dem, das ist das falsche Intro, oder weiß ich was, ja. Und ja, dann haben sie effektiv Black Sabbath nicht gespielt, sondern haben gerade mit Warpix angefangen, ja. Und ja, das war natürlich auch ein magischer Moment gewesen, oder ja. die vier Herren nochmal zu sehen, oder ja, alle halt in ihrem, mit ihren Möglichkeiten, oder das nochmal zu spielen, ja. Und also ich habe es so wahnsinnig ergriffen gefunden, ja. Und ja, man hat schon gemerkt, halt, Bill Ward auch nicht der Fitteste, gell. Wir haben auch gemerkt am Schlagzeug, da die Drumfills sind so, ja, mal schauen, wo sie sind halt, ja. Aber es hat einen Charme gehabt, oder, ja. Und Geezer und Tony, also Geezer Butler und Tony Iommi halt fit.
Ja,
beide fit noch an den Instrumenten, ja, beide super solid. Und Ossi eigentlich eben, von das, was er können, hat das gut gemacht. Mhm. Also auch Warpix hat funktioniert. Mhm. Ist dann ja übergegangen in NIB, ja. Und eben Geezer Butler kurz an der Bass-Solo gespielt, super, super solid, also riesen Freude gehabt an dem ganzen Auftritt. Sind nur vier Songs gesehen halt, dann NIB, Iron Man und dann halt, ja, Closer wie immer halt, Paranoid, ja. Ist natürlich Schmerz, wie soll ich sagen, ist schon schmerzhaft kurz gesehen, der Auftritt, oder fünf Ossi-Songs, vier Sabbath-Songs. Ich hätte mir natürlich schon Black Sabbath das Song selber noch gewünscht, als Opener, ja. Das wäre, wenn ich so hätte können, noch etwas ändern daran, hätte ich gern quasi den noch gehabt, weil irgendwie gehört der für mich halt schon sehr zu selber für ihren Titelsong, ja. Mhm. Da haben wir halt nur das Intro quasi gehabt, ja. Mhm. Ja, aber ich habe es, eben, man darf es halt nicht vergleichen, man darf es nicht mit Abschiedstour vergleichen vor 7 Jahren, man darf es halt nicht vergleichen vor 20 und 9 Jahren zurück, oder? Für das ist es einfach, ja, es ist ein anderer Kontext, oder? Man kann jetzt sagen, wir romantisieren das Ganze, aber ich finde es eben nicht, oder? Ja, wir haben Leute, die bald 80 sind, oder? Ja.
Genau.
Und sie bringen es immer noch fertig, eine Magie anzustellen, also quasi auf die Bühne zu bringen. Und das, dem gehört einfach, ja, Respekt zollt, fertig. Ja,
ja, super auf den Punkt gebracht, alles. Ich wäre nicht die Person,
nein,
ohne Heavy Metal. Ich war ganz ein anderer. Oder ich weiß nicht, was passiert wäre. Ich weiß nicht, ob ich noch am Leben wäre oder irgendwie wie immer. Also ich aber noch muss dazu sagen, hey, geht das, geh anschauen, die Version, oder geh hören, die Version von Warpix. Wenn er einzählt, Bill Ward, das ist so langsam. Ich habe bei diesen vier Einzählern gewusst, oh, das wird so geil. Und für mich, beim selben Auftritt, der Geezer Butler, das ist ja übermenschlich. Hey, der spielt ja
der spielt genau gleich.
Immer noch wie 1971. Puda. Sieht gut aus, ist fit, hey, ist auf dieser Bühne. Ich dachte, das darf jetzt nicht wahr sein. Tony Iommi ist auch fit gewesen, aber Geezer Butler ist für mich, was jetzt spielerisch angeht, über allem
gewesen. Oh, absolut.
Ja. Und Rossi ist einfach, weil er auf der Bühne war und einfach der große Teil ist von dieser Band, sowieso überwältigend gewesen. Aber wenn wir es jetzt vom Musikalischen wieder anschauen, also ich habe es geil gefunden, Bill Ward nochmal trotzdem sehen, wie eigenartig er Schlagzeug spielt. Er ist wirklich entweder ein Jazz-Schlagzeug, der Rock spielt, oder ein Rock-Schlagzeug, der Jazz spielt. Das will ich nicht herausfinden, aber er ist wirklich immer noch halt trotzdem grandios. Ja, ich habe es super gefunden. Und dann auf einmal mit dem Paranoid, wo der Ossi noch sagt, this is the last time we're going to play that song.
Yeah.
Und wenn er sich zum 50. Mal, ich meine das nicht irgendwie negativ, wenn er sich einfach bedankt, hat sich wirklich vielmal bedankt, weil er weiß, dass die Fans sind alles, oder, für die Art Musik, für die Band, für ihn. Er hat sich bedankt für den Lebensstil, den sie haben können führen. Ich meine, was braucht das, um dort zu sitzen und zu sagen, okay, das ist das letzte Mal, wo wir den Song so zusammenspielen. Und du hast auch gemerkt, oder? Darum ist die Stimme immer so abgehackt, weil er hat, glaube ich, so wie das Publikum gehüllt hat, hat er wahrscheinlich innerlich hat's nicht zerrissen. Und dann ist das fertig gewesen. Und dann stehst du dort und dann musst du dich zuerst mal sammeln, oder? Was haben jetzt gerade miterlebt?
Ja.
Und ja, das ist jetzt die Frage an dich, was haben wir dort miterlebt? Also, was ist das?
Also ich bin natürlich völlig überwältigt gewesen, einfach von all diesen Eindrücken, oder? Ja, den ganzen Tag, oder? Und ja, es hat einfach alles irgendwie gestimmt, eben halt im Rahmen, ja, wie soll ich sagen, das Wetter hat gepasst, oder? Es hat nie geschifft, oder? Es ist, ja, es ist schwierig, das in Worte zu fassen, merke ich gerade, oder? Ja. Also ich bin ja mal müssen mich ein bisschen sammeln, ja. Ich kann es nur so sagen, ja. Nach dem Ganzen mal müssen sammeln, mal kurz eben dort angeguckt und irgendwie, ja, und dann so einfach so, ja, ein paar Minuten probiert da, ja, quasi mich wieder zu finden. Und dann so die ganz nüchterne Kenntnis, ich bin irgendwo im Stadion in Birmingham, wo ich mit dem Uber angefahren bin und ich habe keine Ahnung, wo ich bin. Oder?
Genau.
Und dann nehme ich wieder das Handy für und merke, ich habe immer noch kein Handyempfang. Und ich so, okay.
Also ich bin immer noch in einer Bubble. Ich tue wahnsinnig viel immer noch verfolgen. Nachbearbeitung von dem Tag, von dem Konzert. Aber ich glaube, wir haben etwas Historisches erlebt.
Jo.
Ich glaube, es ist wirklich so in dieser Form einzigartig. Es ist unglaublich schön, emotional, wichtig für die Musikszene, wichtig für den Heavy Metal, hey, wichtig für den Ozzy und Black Sabbath. Ich werde das nie vergessen. Der Tag, es ist wirklich einfach, es ist nicht alles super gewesen, aber alles zusammen ist super gewesen.
Ich kann es nicht erklären. Ja, das ist gut formuliert.
Ja. In dem Sinn würde ich sagen, das nächste Mal hören wir uns wieder zu dritt. Dann ist der Fran wieder dabei. Danke dir, Philipp, für all deine Storys zu diesem Event und ihr da draussen, macht's gut, keep on rocking, bleibt gesund und bis bald. Ciao zusammen.
Nerdcast, der ultimative Schweizer Podcast für Metal Freaks und Metal Nerds.